Herzlich willkommen zurück zur 9. Episode des Dorfkino-Podcasts mit mir, dem Felix und dem lieben
Tim.
Ja, heute reden wir über alle Filme, die wir im letzten Mal nicht geschafft haben. Das war's auch schon. Bis gleich.
Da sind wir wieder. Und für alle, die jetzt vergessen haben, über welche Filme wir heute noch reden, können wir jetzt mal kurz vorlesen. Es sind so viele, also bei mir sind es einige.
Ja, oder ihr schaut einfach in die Shownotes.
Ich bin jetzt zu faul, ich fange gleich an. Also ich rede als erstes, es klingt so blöd, wie bei so einem Referat. Liebe Mitschüler.
Ja, heute, das soll als Nachrichtensprecher, du hast ja hier auch deine Blätter so schön ausgedruckt. Genau. Und dann kannst du hier so, ja, also heute haben wir als Themen,
genau.
Du hast ja Expendables 3 übrigens falsch geschrieben. Also Expendables, da fehlt
ein Buchstaben. Ja, genau, aber so spricht man es. Expendables.
Ja.
Nee, The Bless.
Ja, also erstmal hallo. Und die Trailer-Sektion fällt weg, weil das ist sozusagen nur eine Fortführung des letzten Podcasts, des 8. Podcasts.
Weil wie ihr vielleicht gemerkt habt, weil wir einfach keinen Bock mehr hatten.
Naja.
Hat nicht mehr funktioniert.
Er ging schon 2 Stunden und es kam nur noch Mundstuhl aus uns raus. Das wäre dann nicht besser geworden. Und weil wir irgendwie...
Glaubst du, Mundstuhl fühlt sich jetzt beleidigt?
Bestimmt. Und weil wir hoffen, dass es heute einfach besser wird, weil wir jetzt etwas... Ein frischer Tag ist, ein frischer Podcast-Tag. Fangen wir auch mal an. Da der Tim nicht so viel Zeit hat und ungefähr das vielleicht Dreifache hat von dem, was ich habe an Filmen und Serien, darf er jetzt mal anfangen und zwar mit...
Expendables 3.
Nein, den hatten wir schon.
Echt?
Ja.
Oh, dann Total Recall, die totale Erinnerung.
Ja.
Aber finde ich auch wieder lustig, so das deutsche untertitelte Zusatztum.
Ja.
So Total Recall reicht doch perfekt. Die totale Erinnerung. So, okay, egal. Wie auch immer, der Film ist von 1999.
Mhm. Schönes Jahr.
Ohne die letzte,
viel erlebt.
Ja, ohne die letzte 9. Ich habe mich gerade versprochen. 1990.
Achso.
Auch 900.
Gut, da habe ich noch nicht so viel erlebt.
Ja. Da war ich schon minus 7. Also Regisseur ist Paul Verhoeven. Paul Verhoeven.
Ja, ah, ist immer letztes
mega.
Mal.
Ja, es ist immer ein Streitthema.
Mhm.
Mit einer super Besetzung mit Arnold Schwarzenegger als Douglas Quaid oder Hauser.
Ja.
Hermann Hauser, wie heißt der nochmal? Hans Hauser?
Ich weiß es ehrlich
gesagt nicht. Hubert Hauser, egal. Nachname ist Hauser. Beziehungsweise er ist schizophren, er weiß es nur noch nicht.
Hast du gerade gespoilert oder ist das was früh kommt? Weißt du auch nicht. Okay, wer spielt denn noch so mit?
Sharon Stone als Laurie, als seine, in Klammern, Fake-Frau? Fragezeichen? Ronnie Cox als Vilos Cohagen. Dean Norris als Tony?
Mhm.
Kennst du den?
Mhm.
Wen spielt er denn?
Ich müsste nachschauen.
Hank in Breaking
Bad. Ah, der. Ja, und unter anderem bei Under the Dome und so weiter. Ja, ja.
Ja, genau. Das ist auch eine geile Serie. Müsste ich auch mal wieder gucken. Aber die wird, irgendwann,
nicht
die
so
wird irgendwann scheiße. Aber am Anfang finde ich es geil. Die Idee Szene, wo die Kuh gespaltet wird. Oh. Egal, wie auch immer. Okay, also im Prinzip die Story von dem Film ist, Douglas Quaid, das ist halt Arnold Schwarzenegger, das ist der Muskelprotz der Nation. Der ist Bauarbeiter. Und es ist so geil. Er spielt halt für seine Verhältnisse schlecht, weil er sieht einfach immer total blöd aus in dem Film. Und seine Stimme passt halt nicht zu seinem Körper, finde ich. Also zumindest am Anfang nicht.
Okay.
Weil es ist total, er hat eine relativ hohe, weiche Stimme. Und er ist aber halt so ein 2 Meter Muskelmann, der dann so mit so einem fetten Presslufthammer die Steine aus einer Betonwand rausbricht. Und dann so, okay, I wanted to get a new memory of Mars. Das klingt einfach blöd. Aber es ist ein echt geiler Film.
Worum geht's?
Also es geht einfach darum, es gibt eine Firma, die heißt Recall und die, bei denen kann man sozusagen einen Fake-Urlaub buchen, beziehungsweise die Erinnerung an einen Urlaub, den man halt natürlich nie gemacht hat, und es gibt verschiedene Pakete, dann wird die Erinnerung in einer reingepflanzt und es ist so, als wäre man dort gewesen. So. Und der liebe Douglas Quaid wünscht sich halt sozusagen eine Erinnerung von einer Reise zum Mars, wo er als Geheimagent gegen den bösen Mars-Diktator kämpft. Das klingt komisch.
Ist aber so.
Mhm. Ich werde es nicht spoilern. es ist egal, der Film ist von 1990, den kennt eh jede Sau.
Ja, mach doch.
Es lustigerweise passiert genau das, nur dass ihm die Erinnerung nicht injiziert wurde, also dieses mit so einem Spritzen und so einem Kram, sondern er hat die Erinnerung gar nicht, aber er geht trotzdem zum Mars, weil er glaubt, er hätte die Erinnerung. Das ist ein bisschen Inception-mäßig. Oh. Und genau das, was er eigentlich träumen sollte, passiert in echt. Und dann kommt raus, dass er sozusagen die künstliche Persönlichkeit von Hauser ist, einem Geheimagenten, der sozusagen für die Regierung des Mars-Diktators arbeitet, die von... es ist schwer.
Ja, du musst, ich kann's ja nicht erklären. Es muss ja nicht den ganzen Film erklären.
Es ist bockschwer. Also aber es ist ziemlich cool. Also es ist echt vertrackt und es hat irgendwann auch so diesen Inception-Moment, wo du nicht weißt, ob das jetzt noch Realität ist oder ein Traum. Okay. Es ist schon geil. Also es macht auch echt Spaß zu gucken. Und ich hatte vorher mal den neuen Total Recall gesehen von 2012. Und ich weiß jetzt, warum alle sagen, dass der Film scheiße ist. Also der neue. Mhm. Weil er scheiße ist. Also er sieht echt cool aus. Und die Schauspieler passen auch alle irgendwie. Ich vergesse nur immer, es gibt eine Frau, die ich absolut hasse, die da mitspielt. Die Frau von Douglas Quaid spielt. Ich kann mir den Namen...
Guck mal nach. Erzähl
weiter. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Ich kann sie gar... Das ist ja vom Alten.
Ist die schlimm?
Oh, die ist richtig... Kate Beckinsale. Ach, kann ich gar nicht leiden.
Was? Finde ich eigentlich ganz cool.
Die spielt immer so Mannfrauen. So.
Aber in Underworld ist sie voll cool.
Was? Obwohl Underworld ist ja nur scheiße.
Underworld ist Trash. Underworld ist schöner Trash.
Oh, nee. Fand ich doof. Egal. Jedenfalls... gibt es auch noch so ein, also zwischen dem neuen und dem alten gibt es auch noch so ein paar, es gibt story-technische Sachen, die komplett anders sind.
Ah, okay.
Zum Beispiel beim alten ist es so, da sind sie auf dem Mars, beim neuen ist es so, da sind sie nur auf der anderen Seite der Erde, weil alles ist irgendwie verseucht und nur noch die Städte haben irgendwie so eine schützende Hülle. Aha. Und es ist ein bisschen komisch, also der neue sieht auch echt cool aus. Aber
mehr auch nicht.
Das ist ein anderer Film. Es ist wirklich einfach ein anderer Film mit den gleichen Namen.
Okay, was ist denn dein nächster Film?
Gut, der nächste Film wäre Running Man, auch mit Arnold Schwarzenegger. Hast du
irgendwie so eine Schwarzenegger nach?
Ja, lustigerweise wirklich. Also ich habe gedacht so, ey, wie geil wäre es jetzt, wenn ich jetzt ganz viele Schwarzenegger-Filme gucke. Ja, habe ich dann halt gemacht. Der Film ist von 1987. Ich wusste gar nicht, dass die Filme von Arnold Schwarzenegger so alt sind.
Ja, der ist auch mittlerweile schon alt.
Ja, schon, aber ich wusste nicht, dass sie so alt sind. Egal, wie auch immer. Jedenfalls, Arnold Schwarzenegger spielt Ben Richards. Dann gibt es noch Jesse Ventura. Der spielt Captain Freedom. Das ist der beste Name aller Zeiten. Und Richard Dawson spielt Damon Killian. Und dann gibt es noch so ein paar andere, aber die brauchst du halt nicht. Das sind also so Nebendarsteller. Es geht halt im Prinzip darum, Arnold Schwarzenegger ist ein Soldat und... Er ist, glaube ich, sogar Offizier. Mhm. Und ihm wird befohlen, auf Demonstranten zu schießen. Er soll halt mit einer Rakete 200 Demonstranten töten. Und er weigert sich und wird daraufhin von seinen Kameraden verprügelt und dingfest gemacht und ins Gefängnis geworfen, weil er einen direkten Befehl verweigert hat. Und im Prinzip ist das Setting dort so, dass die komplette Welt von einer Weltregierung regiert wird. Und die Demonstranten wollen es natürlich nicht und die Leute werden im Prinzip ruhig gestellt mit einem Spiel, das heißt Running Man. Und da geht es halt darum, dass halt irgendwie so drei Contestants, also so drei, weiß nicht, Spieler im Endeffekt, die werden auf ein Spiel um Leben und Tod halt in eine Arena reingepackt, wo halt Leute da sind, die sie umbringen müssen.
So. Okay.
Also nicht sie müssen sie umbringen, sondern sie müssen überleben, aber im Endeffekt läuft es darauf raus, dass sie umgebracht werden. Und es gibt schon ewig und der...
So ein bisschen Hunger Games mäßig.
Ja,
das
aber
Spiel an
viel
sich.
Cooler. Viel, okay. Viel cooler. Also ich hasse Hunger Games. Ich kann es gar nicht leiden.
Ja,
ich finde, es ist so ein Maze Runner in
Ja, ich kenne Maze Runner nicht, aber... Also ich kenne
das Maze Runner, an sich. Natürlich kennst du das.
Ja, ich kenne es an sich, aber ich hab die Bücher nicht gelesen, hab den Film nicht gesehen.
Du hast den ersten noch gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Echt nicht?
Nee, habe ich nicht.
Ach so. Ich dachte, ich hätte es von dir empfohlen bekommen.
Naja, egal. Nee, ich hatte gefragt, ob du den gesehen hast. Egal, weiter geht's. Running okay. Man.
Und Ben Richards gelingt der Ausbruch. Dann geht er zu seiner Also er sucht halt Zuflucht in der Wohnung seines Bruders, der aber mittlerweile ausgezogen ist. Da wohnt eine andere Frau drin und er will sie im Prinzip kidnappen. Nicht um sie zu kidnappen, sondern um irgendwo hinzukommen, wo er frei ist. Und dann wollte er sie auch freilassen. Aber sie stellt sich extrem blöd an und er wird am Flughafen gefasst. So, okay. Und er ist findet sich in Running Man wieder. So, das ist okay. Das Setting dorthin.
Das Setting.
Okay. Und dann ist er halt da drin. So. Ja, und ihr so könnt weiter. Euch denken, was dann passiert. So. Und ist ganz lustig, der Richard Dawson spielt Damon Killian, das ist der Bösewicht in dem Film. Und der ist halt wirklich das Arschloch vor dem Herrn. Und fast alle beim Dreh haben gesagt, Richard Dawson ist wirklich so, wie er diesen Typen gespielt hat. Also this of all time einfach. Das ist richtig gut. Und was ganz lustig war, der liebe Arnold war Gouverneur in Kalifornien. Und als er sozusagen die Kandidatur gestartet hatte, musste er zu verschiedenen Wahlkramszeug hinfahren. In einem Wagen, in einem Bus, den er Running Man nannte. Finde ich eigentlich ganz cool.
Also, ja, netter Trivia-Fact.
Ja, genau.
Wirfst eh mit Trivia-Facts um dich in letzter Zeit.
Ja, ich recherchiere auch. Oh. Und krieg natürlich auch alles mit, denn ich bin ein vielbelesener Mann.
Wie zerstört man so ein Moment, genauso.
Ja.
Ich mach ganz kurz nochmal ein, bevor du wieder weitermachst.
Oh, der Film ist toll. Oh, der ist cool. Der ist toll.
Ja. Ich habe einen Film gesehen namens The Bucket List oder im Deutschen Das Beste kommt zum Schluss. Die beiden Hauptschauspieler sind Jack Nicholson und Morgan Freeman, also sehr, sehr hochwertig besetzt, der ganze Film.
Mhm. Aber sie sind perfekt für diese Rolle.
Das stimmt auch. Und lustiger Fun Fact. Jetzt habe ich auch mal so einen coolen Fun-Fact. Ha. Der Director Rob Reiner, der hatte Morgan Freeman, war schon gecastet. Und beide haben unabhängig voneinander und unabhängig davon, dass sie es wussten, Jack Nicholson gefragt, ob er die andere Hauptrolle spielen möchte.
Ha, cool.
Da sieht man auch, dass der ganz gut passt.
Aber Jack Nicholson ist schon echt so dieser I don't give a fuck man.
Ja, schon so ein bisschen. Aber... Also ich mag den auch so, aber Morgan Freeman ist halt eh der Geist. Ich habe den Film,
halt Gott.
Ich hab den Film auf Englisch. Ja, ich verstehe die Anspielung sogar.
Okay, gut.
Cool. Ich habe den Film auf Englisch gesehen, einfach wegen Morgan Freeman, weil den musst du auf Englisch hören. Der hat so eine gute Stimme.
Gottes Stimme.
Ja, aber echt. Also worum geht's in dem Film? Also es geht darum, Morgan Freeman ist halt, der ist wirklich ein sehr belesener Mann, im Gegensatz zu dir. Der weiß halt einfach ungefähr alles.
Ich weiß wirklich viel, nur weil ich halt Rülpser machen vor Intelligenz nicht halt.
Siehst aber, du? Aber je mehr Rülpser, desto intelligenter wirst du auch nicht.
Na, Intelligenzwasser, mein Freund, Intelligenzwasser.
Okay, jedenfalls ist Morgan Freeman sehr belesen, aber ist halt nur Kfz-Mechaniker. Und der erkrankt an Krebs, ist im Krankenhaus und so weiter. Und dann sieht man Jack Nicholson bei einer Gerichtsverhandlung. Er ist halt Chef einer Krankenhauskette in den USA, also von privaten Krankenhäusern, und muss sich rechtfertigen, dass es im ganzen Krankenhaus zwei Betten gibt. Es gibt keine Einzelzimmer und keine größeren und so weiter. Mhm. Und er sagt halt, ja, das ist sein Konzept, egal für wen, zwei Betten. Und es geht so ein bisschen darum, dass die Versorgung anscheinend nicht so gut ist und bla. Und plötzlich fängt er an, Blut zu husten und muss auch ins Krankenhaus und erfährt, dass er eben auch Krebs hat. So, jetzt ist er durch Zufall im Zimmer mit Morgan Freeman zusammen.
Naja, so Zufall ist es nicht, das ist halt da Zufall.
Ja, ja dann, klar, ja. Das war schon so gemeint.
Stell dir mal vor, es wäre so zufällig. So beim Dreh so, wir wollten euch eigentlich in ganz andere Zimmer stecken. Aber, okay.
Jedenfalls sind sie in einem Zimmer und er merkt halt, ist eigentlich gar nicht so geil, dass alles Doppelzimmer sind, weil er hätte halt auch ganz gerne seine Ruhe. Er ist halt scheiße reich und auch etwas verwöhnt, also er trinkt nur so bestimmten Tee und sowas und versteht sich aber über die Zeit hinweg ganz gut mit Morgan Freeman, weil sie eben auch viel Zeit miteinander verbringen in diesem Krankenhaus. Und ja, Morgan Freeman hat noch eine Frau, die vorbeikommt. Das hat zum Beispiel Jack Nicholson nicht. Er hat nur eine Tochter, mit der er keinen Kontakt mehr hat. Und irgendwann sagt Jack Nicholson, ja komm, also weil Morgan Freeman anfängt, so eine Liste zu schreiben mit allen Sachen, die er noch machen möchte, sagt Jack Nicholson irgendwann, ja, komm, lass das doch einfach machen. Und da stehen dann so Sachen drauf wie, ja, nochmal Fallschirmsprung machen und so weiter. Und beide schreiben dann diese Listen zusammen. Und weil Jack Nicholson einfach scheiße viel Geld hat, machen sie die ganzen Sachen dann auch. Mhm.
Wie jeder NASCAR-Car oder so ein Zeug.
Genau, oder? Also es sind coole Sachen dabei. Also der Film ist halt schon so ein Feel-Good-Drama, wenn man das irgendwie sagen kann, weil es sind halt so Momente dabei, wo man einfach denkt, ja, die genießen gerade das Leben.
Und dann, das tut schon gut, sowas zu gucken.
Ja, und dann teilweise sind aber halt auch so richtig dramatische Momente dabei und so weiter. Mhm. Achtung, Spoiler, wenn halt seine Tochter wieder trifft und so weiter. Und ähnliches. Und ja, der Film hat ein IMDb-Rating von 7,4, was wirklich nicht schlecht ist. Metascore von 42, was ich verstehen kann. Also ich würde dem Film 6 von 10 geben, weil er ist schon ganz schön cheesy. Also er drückt halt auf die Tränendrüse an manchen Stellen, wie es nur geht. Und das halt auch etwas vorhersehbar, also wirklich schon. Es ist halt ein Feel-Good-Movie, nichts drüber hinaus. Und deswegen würde ich halt auch nur sozusagen 6 von 10 geben und mehr nicht. Ja, du hast gesagt, du fandest den super.
Ich fand, ja, schön halt. Es schön. Ist so wie Asterix und Obelix, Mission Cleopatra. Ja. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich kann den immer wieder gucken, weil du bist sofort so, oh, gemütlich. Du bist sofort in diesem Gemütlich-Modus. Ich liebe das.
Ja, das ist cool. So, als nächstes hast du was, was ich sehr cool finde, dass du es gesehen hast, weil ich mir das auch noch vorgenommen habe, beziehungsweise vornehme, es zu schauen. Es geht um Louis.
Ja.
Was ist Louis?
Also du kennst ja Louis C.K.
Ja, den sollten wir wahrscheinlich...
Louis C.K. ist ein Stand-Up-Comedian, mittlerweile geschieden und hat 2 Kinder. Das hat wirklich jetzt Relevanz, also das ist nicht irgendwie gerade eine Biografie. Und er ist unglaublich genial.
Und der ist auch sehr, sehr bekannt.
Ja, und wenn ihr euch jetzt mal bei YouTube Louis C.K. Videos anguckt, es ist halt so geil, weil er, es ist nicht so, also zum Beispiel, viele Stand-Up-Comedians erzählen halt irgendwas, was total konstruiert ist und was am Ende einfach nur in einem Diss auf irgendeine Minderheit oder auf Weiße läuft. So, das ist das Einzige, worauf es rausläuft. Er erzählt sozusagen so Schmank aus seinem Leben und zeigt halt im Prinzip überspitzt, was dabei total scheiße und dumm ist, aber es ist halt ultra lustig.
Also von ihm, ihr kennt vielleicht dieses bekannte Zitat
irgendwie. Genau, wenn du angepisst bist, dass ein Ausländer deinen Job wegnimmt, so überleg dir doch mal.
Der kann deine Sprache...
Bist du nicht vielleicht, genau, er kann deine Sprache nicht, er ist wahrscheinlich ungebildet, aber kriegt trotzdem deinen Job. Vielleicht liegt es daran, dass du einfach scheiße bist.
Ja,
genau. Finde ich halt cool. Ja. So. Und Louis ist eine Serie von ihm, die jetzt seit 5 Jahren läuft, seit 2010 und wird immer noch weiter produziert. Mit ihm selbst, der sich selbst spielt. Dann Hadley Delany heißt sie, glaube ich, die spielt die Lily. Und Ursula Parker, die spielt die Jane. Das sind 3 Charaktere, die dort immer wieder vorkommen. Und im Prinzip erzählt er sozusagen den Struggle von seinem Everyday Life.
Ja.
Moneyboy-Slang rausgepackt. Nee, also er erzählt im Prinzip seinen Alltag und was dabei scheiße läuft und es ist ultra lustig. Zum Beispiel in der allerersten Folge geht es halt darum, okay, er hat irgendwie seine Kinder, es ist so ultra gut, seine Kinder wollen irgendwie zu einem Ausflug.
Mhm.
So, und dann fahren sie mit dem Schulbus. So, und der Schulbusfahrer, den interessiert es halt ein Scheißdreck. Und dann meint er halt so, ja, wie soll ich denn da hinkommen? Sie so, hey, du bist Fahrer, du musst doch wissen, du musst doch die Stadt kennen, du musst den Stadtteil kennen. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Er so, hey, keine Ahnung, guck doch selber nach. Und er so, ey, bist du bescheuert? Fuck, du bist so, ey Junge, stress mich jetzt nicht. Und fängt an, Zeitungen zu lesen. Er so, okay, dann fahr da über die Straße. So, dann fahren sie los und irgendwann meinst du die Begleitung so, ey, wieso fahren sie über diese Straße, da darf kein Bus drüber fahren. Also, hey, er hat mir gesagt, was soll er drüber? Weiß nicht, weiß, weil sie sind doch der Busfahrer, sie müssen doch wissen, wo es lang geht. Also, ja, Entschuldigung, dann fahren sie unter der Brücke durch, die zu klein ist und der Bus bleibt stecken. So, und das ist halt so das absolute Ghetto-Gegend und sie können da nicht raus. Und dann löst er halt am Ende natürlich den Plan, den man einen anderen Stand-Up-Comedian-Kumpel anruft. Und der, es sind halt irgendwie so 20 Kinder und der lässt halt so 20 Superlimos anfahren und die Kinder dürfen dann zurückfahren und er steht dann halt am Ende trotzdem so, scheiße, was mache ich jetzt? Weil es waren halt nur 20. Es ist schon echt lustig.
Was ich cool finde, was ich hier gerade an der Seite sehe, also die top bewertetsten Episoden sind die aus den neuesten Staffeln, was immer was Gutes verspricht, dass es besser über die Zeit wird. Und das hier auch, also bei der einen steht dabei, dass Jerry Seinfeld dabei ist, also dass hier auch Prominente noch mitspielen. Also der Stand-Up-Comedian, der ihm da geholfen hat, war das einer, der bekannt ist?
Was nochmal?
Aus der ersten Folge. der Stand-Up-Comedian, der ihm geholfen hat,
da rauszukommen. Nee, er hat nur angerufen, du hast ihn nicht gesehen.
Okay. Ja, aber hier steht, dass Jerry Seinfeld noch mitspielt, okay, und sowas. Also okay, das finde ich dann auch cool.
Aber also, was mir auffällt, es gibt ganz, ganz viele amerikanische Filme, so die ganzen Adam Sandler-Movies, die so komplett auf Peinlichkeit aufbauen, so, oh, Fremdschämen.
Ja, sowas mag ich nicht.
Und eigentlich ist es genau das, was so dieses Fremdschämen so dermaßen bedient, was dir einfach das Fremdschämen in den Bauch schlägt. Aber es ist halt so, es ist nicht so, oh Gott, bist du behindert, sondern so, es ist halt wirklich so. Also ja, das ist so...
Es gibt einen Unterschied. Also
es zum Beispiel, ist fein. Es tut so ein bisschen weh, weil du genau weißt, es passiert halt in echt. Aber andererseits
also
ist es
Beispiel,
auch ultra lustig einfach.
Da habe ich als mein Lieblingsbeispiel dafür Kindsköpfe 2. Mhm. Den fand ich halt so fremdschämmäßig unglaublich schlimm.
Hab ich nicht gesehen.
Ich fand den so schlimm. Ich saß im Kino und habe so bereut, dafür Geld ausgegeben zu haben. Ich habe mich die ganze Zeit nur geschämt.
Ich kann das gar nicht leiden. Ich gucke sowas nicht gern.
Ja, eben. Das fand ich auch richtig schlimm. Und dann gibt's halt noch die Serie Arrested Development, wo du auch solche Fremdscham-Momente hast, weil einfach so dummes
aber Zeug passiert. Aber es ist so awkward zu einem, so, du ja, guckst ja, so, und du musst so voll lachen, weil es ja, ist ja. So lächerlich.
Ja, eben. Genau ja. Das ist der Unterschied.
Was ich auch ganz geil fand, Louis C.K. hat gesagt, okay, wir können an 3 Tagen in der Woche können wir drehen, am Rest nicht. Und alle so, hey, wieso, das ist doch mega scheiße. Ja, da habe ich das, anderen habe ich Sorgerecht für seine Kinder. Finde ich echt einen coolen Zug.
Ja,
weil eigentlich wäre er jetzt schon fertig mit der Serie, aber die geht noch ein paar Jahre, weil er halt ultra lange braucht. Finde ich aber echt einen coolen Zug. Also fand ich super.
Was? Ich wollte gerade einen Witz bringen, aber... Nee, ach komm, ich bringe. Jetzt kann ich ihn bringen unter dem Vorwand, dass ich ihn selber schlecht finde.
Okay.
Weißt du, was auch ein cooler Zug ist? Der ICE.
Wegen Eis?
Nein, weil du gesagt hast, das war ein ziemlich cooler
Zug. Aber wenn du ICE nimmst, ist es auf Englisch Ice und das ist cool.
Ich hätte...
Haha.
Okay, ja, okay.
Ja, komm, ja, einfach. Ja, okay, nee. Nächster Film, Maze Runner, die Auserwählten im... ich wollte gerade sagen, die Auserwählten im Olymp, aber... Maze Runner, Punkt. So, ist von 2014. Und es ist... Das war ein cooler Film. Ich habe am Anfang gedacht, so, das ist so ein Hunger Games Scheiße. Weil Hunger Games hat mich wirklich angekotzt. Alle so, oh, toller Film. Und ich gucke mir erst dann
also
so,
ich finde ihn nicht schlecht.
Ja, was ist denn gut an Hunger Games? Erklär mir mal bitte, was an Hunger Games toll ist.
Nee, toll finde ich nicht, aber ich finde...
Dann sag mir, was nicht scheiße ist.
Sag mir du mir doch erstmal, was du scheiße findest.
Nee, sag mir mal was... Gut, okay, ich sag dir mal, was ich scheiße finde. Erstens, der Ruf. Die haben so ein blödes Handzeichen, Mann. Hätten sie nicht was Cooleres machen können, so dödem oder irgendwas Cooles, aber
das
so
ist, das kann man halt
wie wenn du einem Opernsänger in die Nüsse trittst.
Naja, das kann man gut pfeifen. Du kannst nicht pfeifen, aber
ich kann
ja
ultra gut pfeifen, ich hab's nur gerade verkackt. Nee, auch das Konzept und die Charaktere und
also bei den Charakteren kann ich es teilweise verstehen, aber es wird auch über die nächsten Filme wird's ernster und besser.
Also der Wes Bentley, habe ich gerade nachgeguckt in meinen Notizen, der spielt einen der Bösewichter aus Hunger Games. Wir kommen gleich zu Maze Runner, Leute.
Ja.
So, und der hat so einen saubehinderten Bart, der ist so absolut fein getrimmt.
Naja, aber
es sieht halt echt aus, wie wenn du so einen Plastikbart dahin geklebt
hast. Naja, man muss aber sagen, dass eben Hunger Games auch diese Welt hat und da dieser eine Distrikt da, wo die ganz Reichen sind, da ist das eben halt alles so künstlich. Und es wird in den späteren Filmen auch noch wichtig und ich finde, sie haben halt schon krasse Kontraste drin, die halt auch wirklich, also das ist halt eine ganz andere Welt, die halt nicht so gut ist wie, keine Ahnung, Harry Potter oder Herr der Ringe oder sowas. Aber in der Welt ergibt es halt alles Sinn, wie das so ist.
Ja, okay. Ist bei Maze Runner eigentlich genauso.
Ja, also, das ist halt eigentlich auch, ist halt auch genau
Maze wie Runner Hunger Games. Ist eigentlich ist Running Man. Also nicht ganz, aber so ähnlich. Also es geht im Prinzip darum... ein Typ, der heißt Thomas, der wacht in einem Aufzug auf, der an die Oberfläche fährt, oben geht die Decke auf und er ist in einem Wald. So. Und dann stellt sich raus, okay, dieser Wald ist Teil von einem Viereck in der Mitte eines riesigen Labyrinths, was von Monster-Cyborgs bevölkert wird, die alle töten. So. Und
das Labyrinth ist offen und
genau, kann man... Genau, nicht ganz, sondern...
einmal am Tag oder so.
Genau, pro Tag geht eine Tür auf. Dann rennen sie einmal durch das Labyrinth. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe, glaube ich, 2 Minuten zu spät eingeschaltet. Nee, wirklich so. Es ist totaler Bullshit eigentlich, weil Eine Tür geht auf, dann gucken sie sich das Ding an, rennen zurück, dabei verrenken ein paar, Tür geht wieder zu, so nachts sind sie geschützt. So, bis halt bei Thomas, kommt, also es sind alles Jungs, die dort sind. So, und irgendwann kommt ein Mädchen hoch mit einem Zettel, wo irgendwas draufsteht. So, und dann kommt halt irgendwie nach und nach raus, es ist halt ein Rätsel, was sie lösen müssen und es gibt halt auch so ein paar, so diese Isolationsprobleme, wo dann Leute im, ja, unter Stresssituationen total irrational werden.
Was ich aber mal anmerken muss, jetzt gleich von Anfang an.
Du kannst mir auch Fragen stellen, ich sag dir, ob es stimmt oder nicht.
Ich brauchte diese Fragen nicht mehr zu stellen, weil ich den Trailer zum zweiten gesehen habe im Kino und der verrät dir einfach alles, was im ersten irgendwie spannend war.
Ja.
Also wenn du jetzt ins Kino gehst, den ersten noch nicht gesehen hast, denkst dir so irgendwie, ja, kann ich ja vielleicht noch anschauen, du siehst den Trailer zum zweiten, lass es, du weißt alles.
Ja, es war auch vorhersehbar, wie es läuft, also.
Ja, ja, das stört mich schon mal krass und ich mag den also den Protagonisten nicht, den Schauspieler davon. Ja, wer ist das? Das ist der,
Dylan O'Brien.
Dylan O'Brien.
Ja, der sieht halt aus wie so ein Otto. Ach, das ist der Typ von... Das ist der Teen Wolf-Typ. Lel. Naja, egal. Jedenfalls, der Film ist in Ordnung. Ja. Ist ganz lustig. Die haben halt... Der Wald dort ist echt. Also die haben so keine Kulisse gebaut, sondern das ist ein echter Wald, wo sie halt den Rest per CGI hingepackt haben. Was aber ziemlich gut aussieht eigentlich. Und die brauchten am Anfang Schlangenjäger, weil das komplette Set so voll war mit tödlichen Schlangen, dass halt die Gefahr viel zu groß war, dass einfach alle sterben an dem Dreh. Also wirklich richtig viele. Und da gibt's so eine Kodierung, also die finden manchmal so Elemente irgendwie, so kleine Maschinen oder so kleine Geräte halt irgendwie, die haben eine Aufschrift, die heißt WCKD. Also W.C.K.D. und es wird wie Wigged ausgesprochen. Und das ist eine Referenz zu Killzone.
Oh.
Und zwar.
Oh, jetzt kommt's, Gaming-Referenzen.
Genau. World and Catastrophe Killzone Experiment Department. Mhm. Also im Buch heißt es Wicked. Irgendwie haben sie es im Film halt anders gemacht. Vielleicht hatten sie zu wenig Platz auf den Oberflächen, kann ja auch sein. Auf jeden Fall ist das eine Killzone-Referenz. So, jetzt mache ich nochmal weiter. So, im Kinderfilm, den ich als Kind super fand und jetzt auch nicht, also ich finde ihn immer noch gut, ich finde ihn echt lustig, das ist auch so ein guter Weltfilm und zwar Garfield 2 Faulheit verpflichtet. Ach ja, es ist halt ein Garfield-Film.
Ja.
Es gibt nicht viel zu erzählen, es geht halt darum, Garfield...
Das ist eine fette Katze.
Garfield kommt irgendwie nach London und wird mit einem Kater verwechselt, der halt... Ein Prinz ist.
Ja, das ist halt schon so.
Und alle, die in diesem Kater und er wird, und die sehen exakt gleich aus und dann durch einen zufälligen Zufall tauschen sie Plätze und dann gibt es einen Typen, der den Prinz töten will und dann wird wahrscheinlich wird halt Garfield ins Visier genommen und er wendet das Blatt und dann wird der Bösewicht hart gebissen.
Ja, der komplette Film ist halt von vorne bis hinten vorhersehbar. Er ist auch absurd dumm.
Ja, aber er ist ultra lustig. Da gibt's so eine Bulldogge,
ja,
die ist richtig blöd. Und dann ja, so, okay, so hier, beiß ihm in die Hose.
Hose.
Und rennt auf ihn zu. Hose. Und hinter diesem Typ, er so, lass meine Hose in Ruhe.
Hose.
Hose. Das ist lustig, ich fand's total lustig.
Ja, also ich weiß nicht, ist halt wie du schon gesagt hast, Garfield.
Aber saulustig, die Audiosprecher, also da gibt's Tiere halt, die haben halt, die reden halt in dem Film und die Synchronsprecher sind ziemlich krass, also ziemlich bekannt. Also Bill Murray als Garfield.
Jennifer Love Hewitt.
Ja, Sharon Osbourne als Chris Toffee.
Mhm.
Falls man die kennt, das ist die Frau von Ozzy Osbourne, die macht immer X-Factor in Dings, in England.
Hm.
So, willst du jetzt noch was sagen, weil bei den nächsten, oder
soll ich weitermachen? Ich möchte mit dir über den nächsten Film
schwärmen. Oh, wunderbar, okay. Geil, okay, gut. Reden wir nun über Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit.
Und das ist kein blöder deutscher anhänglicher Titel.
Der heißt wirklich so. Er heißt Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance.
Okay, das hatte irgendwie Style.
Das war schon cool, oder?
Ja. Er hat eine IMDb-Wertung von 7,8, weil die Leute zu dumm sind. Und Metascore von 88. Ich kann schon mal vorab sagen, ich würde ihm 10 von 10 geben.
Ich würde ihm 9 von 10 geben, aber ich finde ihn super.
Der Film ist von Alejandro González Iñárritu. In der Hauptrolle Michael Keaton, der mal seit langem wieder einen sehr guten Film gemacht hat.
Dann einen meiner Lieblingsschauspieler, Zach Galifianakis.
Wo man sieht, er kann auch ernste Rollen spielen.
Und zwar richtig gut.
Ja,
richtig. Ganz ehrlich, ich fand, in Stichtag war er auch gut. Auch, es war so eine Mischung aus Jake und Alan, finde ich.
Ja, so ein bisschen. Und auch richtig, richtig gut in diesem Film Edward Norton, der aus Fight Club bekannt ist. Also der auch schon länger nichts
mehr... Den ich nicht gesehen habe.
Was? Du hast Fight Club nicht gesehen?
Nein.
Den solltest du auf deine Watchlist nehmen.
Okay.
Und ja, Edward Norton, auch richtig gut. Und Emma Stone, auch richtig, richtig gut.
Oh ja, da gibt es so eine Sexszene, wo du nichts siehst.
Ja.
Also ja, du weißt, was kommt.
Ja.
So. Und das ist so gut gespielt. Also bei den meisten Filmen rennen sie aufeinander zu und dann so fallen um und dann hört man Eek, Bett, fertig.
Ja,
Schnitt. Schon. Und dort ist es so zart, irgendwie ist es komisch.
Ja.
Aber es ist gut.
Ja. Also worum geht's überhaupt? Darf ich es zusammenfassen? Ich habe den Film schon 2-3 Mal gesehen.
Echt?
Ja, finde ihn immer noch super. Also es geht darum, Michael Keaton, der spielt eben, warte mal, wie heißt er nochmal? Den Riggen. Und der war mal Filmstar. Und in diesem Film hat er den Birdman gespielt. Also das ist sozusagen wie heute ein Superheld, bloß, also er war halt ein Vogelmann.
Also wie als wäre Tobey Maguire nur für Spider-Man bekannt und würde jetzt wieder einen Film machen.
Ja. So, alles danach...
Eigentlich ein Film, ein Broadway-Spiel.
Genau, er macht jetzt nämlich ein Broadway-Theater. Sein erstes, nicht eigens geschrieben, aber umgeschrieben für ihn. Und ja, das soll jetzt eben ihn zurückbringen, weil Filme danach, ja, pff, also es hat alles nicht mehr funktioniert nach Birdman. Er wurde immer nur als Birdman gesehen.
Ja.
Und er hatte auch diese, nicht doch schon so ein bisschen Halluzinationen auch von Birdman, der halt so mit ihm spricht als sein besseres Ich, als sein erfolgreiches Ich. Was er auf ihn herabsieht.
Ja, aber auch als das Arschloch.
Ja, auch als das Arschloch eben. Und er möchte halt sich davon losreißen. Und dafür braucht er eben dieses Theaterstück. Und ja, Emma Stone spielt seine Tochter. Edward Norton spielt einen anderen Schauspieler, den er braucht als zweiten Protagonisten im Theaterstück.
Der noch ein größeres Arschloch ist als der Birdman in seiner Vorstellung.
Ja, genau. Und Zach Galifianakis ist so der Manager von dem Theater.
Und sein bester Freund.
Ja. Und dann gibt es noch seine derzeitige Freundin. Und
ist es seine Freundin?
Die eine ist seine Freundin.
Ich dachte, das wäre seine Ex. Ach nee, ja, genau, die so aggressiv, die so impulsiv ist.
Ja.
Ja. Und dann gibt es noch seine Ex-Frau.
Ja. Und die sind auch alle dabei. Und das Geile ist bei dem Film, also der ist halt, er sieht aus wie ein One-Shot, ist aber kein One-Shot.
Ja, es gibt 16 sichtbare Schnitte.
Naja, sichtbar ist die Sache. Es sind halt so Sachen dabei, die Kamera schwenkt ins Sonnenlicht und schwenkt dann wieder vom Sonnenlicht runter. Da weißt du halt, da war ein Schnitt.
Ja, oder durch einen dunklen Gang.
Oder durch einen dunklen Gang laufen sie. Aber das Coole ist halt, es ist in so einem kleinen Theater und die Kamera läuft sozusagen halt die ganze Zeit den Schauspieler hinterher. Und es gibt so eine Sache, okay, das ist so ein Mini-Spoiler, das macht so eine kleine Überraschung im Film kaputt, die ich halt unglaublich geil fand, als ich es im Kino gesehen habe. Ja, also ich habe den mehrmals im Original gesehen, also dann wirklich als Spoiler, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Es läuft so Schlagzeugmusik im Hintergrund und die Kamera geht so mit und auf einmal siehst du halt, wie da so ein Schlagzeuger sitzt und das ist halt so geil. Und die Musik ist genial,
muss
man sagen.
Es sind übrigens nur Trommeln. Es ist keine richtige Musik, es ist immer nur Trommeln.
Ja, immer nur so Trommel, Schlagzeugmusik.
Und deswegen, da waren sie bei ich hab's mir aufgeschrieben, wo es genau war. Und zwar bei den AMPAs, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, wurden sie für die Musik nicht nominiert. Oder beziehungsweise disqualifiziert, weil Trommeln nicht als Musik zählt dort.
Oh, okay.
Heißt.
Ja, also wir wollen nicht mehr von der Story spoilern, weil, also das war jetzt so die Grundstory und es ist einfach super gespielt von den Schauspielern. Also es gibt eine Szene, die finde ich, ich saß im Kino und hatte die ganze Szene lang Gänsehaut, als Emma Stone, also seine Tochter, ihn so zur Rede stellt und anschreit. Die Kamera,
so gemacht,
die Kamera bleibt halt einfach drauf und die ist halt so erbarmungslos und sagt ihm halt so die Meinung Und das ist halt so richtig krass. Und ich saß so da mit Gänsehaut. Oh mein Gott, ist das heftig.
Das Krasse ist, die haben ja für den Film, also jeder von denen hat ungefähr 15 Seiten Text bekommen. Und das Timing muss sehr stimmen.
Ja.
Das ist ultra, weil wenn man sich dann auch mal anguckt, es gibt dann so Abfolgen von Geschehnissen, die so nah beieinander sind, so zack, das, zack, das, zack, das. Ja, wenn da einer nur eine Millisekunde später gewesen wäre, hätte es nicht mehr funktioniert.
Ja, das ist halt das Krasse. Der Film hat so ein hohes Tempo, was eben auch diese Trommeln widerspiegeln im Hintergrund. Ja. Und es ist einfach toll. Also, der ist von der Machart her einfach ein Kunstwerk. Warum die Wertung etwas niedriger ist, weil...
Er ist anstrengend. Also ich finde ihn anstrengend zu gucken, weil du musst die ganze Zeit aufpassen, um ihn wirklich mitzubekommen.
Ja.
Weil es macht absolut keinen Sinn, es macht keinen Sinn, ihn zu gucken, wenn du nicht aufpasst.
Ja.
Weil es ist dann so, hä? Wie kommt das jetzt? Aber wenn du genau hinguckst und auf die Zeichen achtest, dann verstehst du auch, was da genau passiert.
Ja, und beim zweiten Mal schauen hat er halt noch mal mehr. Das ist halt so geil gewesen. Das zweite Mal schauen hat mir halt noch mehr Spaß gemacht. Der hat 4 Oscars gewonnen. Also ist schon eine Menge, muss man mal sagen.
Übrigens
der
hat Emma Stone am meisten Fehler gemacht. Oh. Und Zach Galifianakis die wenigsten.
Er hatte aber auch nicht so viel Text, muss man sagen.
Aber er hat...
Finde ich.
Aber prozentual gesehen hat er am wenigsten Fehler gemacht. Und die Fehler, die er gemacht hat, wegen ihm mussten sie anscheinend keinen Take löschen, weil er alles improvisiert hat. Und dafür ist er halt echt perfekt.
Ja, das stimmt.
Ganz,
aber warte, ich will nur ganz kurz sagen, für was er Oscars gewonnen hat. Weil das ist halt nicht so, also er war für noch viel, viel mehr nominiert, ja. Der war insgesamt, war er, warte, 9 Oscars nominiert und hat 4 gewonnen. Nämlich für Best Motion Picture of the Year, also der beste Film des Jahres. Best Achievement in Directing, also für die Regie. Für Best Writing und Original Screenplay, also das ist ein Ding. Weil es wurde halt auch nur für den Film geschrieben. Und Best Achievement in Cinematography. Also einfach filmisch gesehen. Mhm. Auch nochmal super. Ja, das weitermachen, was du sagen wolltest.
Ich hab's vergessen.
Okay. Ja, tut mir leid. Ich liebe diesen Film. Ich finde ihn einfach nur toll.
Ja.
Einer meiner sehr, sehr wenigen 10 von 10. Ja.
Ja, ich fand ihn gut. War okay.
Okay, dann mach ich noch mal ein, bevor du weitermachst. Jetzt bin ich gerade so im Redefluss.
Oh, den wollte ich gar, den will ich nicht sehen. Ich glaube, der ist richtig scheiße.
Es geht um Gravity. Und so ging es mir auch lange. Ich habe gesehen, der hat unglaublich viele Oscars bekommen. Der war in dem Oscar-Jahr...
96 von 100?
Metascore, ja. 7,9 Wertung. Und der hat halt 7 Oscars gewonnen in dem Oscar-Jahr. Und er war für 10 nominiert. Und ich hatte halt alle anderen Filme gesehen in dem Oscar-Jahr, weil ich mache das immer so, dass ich mir alle Oscar-Filme anschaue. Und es war der einzige, den ich nicht gesehen hatte. Und der gewinnt halt 7 Oscars. So, jetzt habe ich ihn mir endlich mal angeschaut. Und der Film, also worum geht's überhaupt? Sandra Bullock ist Wissenschaftlerin. Und
mag ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Und die ist jetzt im Weltall, so das erste Mal halt, und muss da ein Forschungsding installieren, was sie halt entwickelt hat.
Ja, sie ist halt Astronautin und Engineering.
Nee, das ist das erste Mal, dass sie im Weltall ist. Sie ist halt eigentlich nicht Astronautin. Sie hat halt davor nur ein 6-monatiges Training gemacht, um überhaupt in Weltall zu kommen, um halt ihr Forschungsding dazu zu
machen. Ja, aber Astronauten sind eigentlich auch nicht Astronauten, sondern die sind erstmal nur Ingenieure. Also es gibt nicht den Beruf Astronaut.
Ja, gut, schon. George Clooney ist aber sozusagen Astronaut, weil er halt ungefähr schon 100 Mal da war. Und ja, jetzt haben sie so eine, haben eben diese Mission, das zu reparieren, und sie sind halt außerhalb ihres, ihrer Raumstation. Und ich glaube, Russland war es, hatte irgendeinen Satelliten abgeschossen, und jetzt fliegen halt überall Satellitenteile rum. Und die Satellitenteile treffen die Station und sie werden... Es war
klar, dass es Russland ist.
Ja, das ist halt so. Und
es ist 1945 wäre es dann Deutschland gewesen. Die Deutschen haben mit Laserwaffen einen Satelliten runtergeholt.
Ja, genau so.
1960 wäre es dann die Vietnamesen. Ha! Mit den Tomahawks und Pfeilen. Ne?
Ja, jedenfalls fliegen diese Teile eben und George Clooney und Sandra Bullock werden getrennt. Der Rest stirbt. Die Raumstationen gehen kaputt.
Double kill.
Und sie schaffen es dann irgendwie noch zusammen zu bleiben und sie haben aber halt nicht mehr so viel Sauerstoff und so weiter, müssen zur Raumstation der Chinesen, die sie halt noch sehen. Er hat nämlich so ein Jetpack, weil sie war halt nur festgemacht an der Raumstation, aber er hat so ein Jetpack, womit er so rumfliegen kann. und Er hält sie dann fest und fliegt mit dem Jetpack sozusagen und lässt sie dann in die Rettungskapsel und opfert sich. Und ja, also man hört sie viel stöhnen, weil sie ist halt unglaublich quengelig. Das hat so gestört. Also der erste Drittel ist...
Deswegen werde ich mir nicht angucken, ich kann es nicht halt so, ich schaff das nicht. Also, oder so, ja, hör zu, beruhig dich, deine Luft wird ausgehen. Ich krieg keine Luft.
Ja. Ja, genau so war's. Und ja, er opfert sich dann sogar noch. Und es ist dann halt so... Er opfert sich dann halt sogar noch und sie ist dann in dieser Rettungskapsel und so weiter. Und sie ist halt teilweise echt dumm wie so ein Stück Toastbrot, ja.
Dumm wie Sandra Bullock.
Sie macht halt so dumme Fehler. Und jedenfalls im ersten Drittel des Films passiert was. Das ist noch irgendwie interessant. Ja, sie sind jetzt im Weltall, es ist irgendwie bedrohlich. Er sieht halt unglaublich gut aus, alles muss man sagen. Aber bedrohlich, ja, was wird da jetzt passieren? Dann opfert er sich und sie ist halt alleine.
Verbrennt er oder fliegt er ins All raus?
Er fliegt ins All raus. Und
kann man, ganz kurz, was ich mich letztens gefragt habe, kannst du, wenn du weißt, du wirst nie wieder zurückkehren, du fliegst jetzt ins All raus, kannst du dann dein Visier öffnen? Weil dann könntest du dich ganz leicht töten, dann hättest du kein
Problem. Ja, bist du sofort tot. Halt. Ja, aber ja, du kannst es nicht öffnen.
Das ist total scheiße. Du kannst es auch nicht aufmachen.
Ja, blöd.
Voll unpraktisch, du musst da verhungern. Also du
schwitzt ja nein, und kotest auch. Dein Sauerstoff geht vorher aus. Die Anzüge sind ja nicht gemacht, dass du die ganze Zeit draußen rumchillst.
Ja, schon. Ja, aber was...
Sind ja nur für kurze Außeneinsätze.
Ja, schon. Aber ja. Aber wäre cool, wenn man so einen Superman-Moment machen könnte und dann so das Jackett aufreißen, so pam, und dann platzt du in den Weltraum raus. So. Das wäre schon cool. So, ich bin da, super.
Naja, also jedenfalls...
Die Geste ist wichtig.
Die Geste, die man natürlich nicht sieht bei einem Audio-Podcast.
Tada!
Jedenfalls im ersten Drittel des Films ist es interessant. Im zweiten Drittel des Films ist es langweilig. Ich bin für eine Minute eingeschlafen.
Echt?
Ja, weil es wirklich langweilig war. Weil sie halt nur versucht herauszufinden, wie sie wieder zur Erde kommt. Und halt noch so eine Midlife-Crisis hat. Und dann im letzten Drittel des Films...
Du wirst verhungern. Und verdursten und ersticken. Mein Freund hat mich verlassen.
Ja, wirklich so in dem Dreh. Ihre Tochter ist halt gestorben, die ist halt tot und so weiter. Und dann denkt sie an ihre
Tochter. Naja, was erwartest du? Sie ist eine Frau. Oh!
Sexist.
Ja!
Jedenfalls ist sie dann so in so einer Kapsel, wo sie sich retten kann. Ist natürlich alles auf Chinesisch. Und dann muss sie sich zurückerinnern. Und dann hat sie, dann kann sie, und vor allen Dingen, dann bekommt sie das erste Mal wieder Funkkontakt überhaupt, weil die hat die ganze Zeit keinen Funkkontakt zur Nase.
Nicht.
Und dann ist das irgendein Typ in der Antarktis und der hört halt Musik und, aber sie kann halt kommunizieren und sagt irgendwas und er antwortet ihr, aber anstatt jetzt irgendwie nach Hilfe zu rufen oder sowas, fängt sie an zu bellen. Weil im Hintergrund hörst du einen Hund bei ihm bellen und sie bellt. Sie macht dann so, au! Ich kann das nicht. Jedenfalls bellt sie dann. Dann sieht sie so eine Minute lang und bellt. Und ich bin so, hä, was ist denn mit dir los? Ruf doch lieber Hilfe.
Kriegst du eine Hundeschelle?
Aber echt, das war so eine komische Szene. Das war halt nicht mal... Und dann entscheidet sie sich, okay, ich mache jetzt alle Sachen aus, ich bringe mich jetzt um. Ich einfach Sauerstoffversorgung aus, ich sterbe jetzt hier. Ist eh egal. Und dann hat sie hier so wenig Sauerstoff, dann halluziniert sie, dass er wiederkommt, George Clooney, und sagt ihr, ja, du musst das und das drücken und du musst das schaffen, zurückzukommen, denn das ist alles, was jetzt wichtig ist. Und dann wacht sie auf und macht gerade nochmal die Sauerstoffversorgung an, bekommt gerade nochmal Luft und Achtung, Spoiler, schafft es dann, auf die Erde zu kommen und zu überleben.
Vollkommen unerwartet.
Und ja, es ist halt immer noch, der Film sieht halt unglaublich gut aus und... Es
hat auch so wie die Oscars für 2012. Der Film ist scheiße.
Welcher war was?
2012.
Achso, der Film 2012. Achso, ja, der Film ist echt schlecht. Ja, der Film sieht ja unglaublich gut aus. Er hat halt ein paar ganz coole Momente und emotional auch so ein paar Sachen. Aber es waren wieder so dumme Szenen wie mit dem Bellen von ihr. Eine der dümmsten Szenen überhaupt, aber... Naja, mach du mal weiter.
Was mich im Trailer wirklich angepisst hat, war das mit dem... Dein Sauerstoff geht zur Neige. Was?
Ja, ja, so ist es halt auch.
Oh. Blöde Schelle. Nächster Film. Wieder alt. Terminator 1. 1984 von James Cameron. Mit Arnold Schwarzenegger als Terminator. Michael Biehn als Kyle Reese. Der übrigens der echt gut gespielt hat, aber danach keine große Rolle mehr bekommen hat. Also außer bei Paul Verhoeven-Film und Linda Hamilton als Sarah Connor, die ich so dermaßen verabscheue, das ist die... Oh, die ist so dumm und blöd und... Oh, hätte ich die gern verprügelt, verdammt.
Okay.
Also, die Story ist...
Warte mal. Terminator sollte doch wirklich jeder irgendwie... Also, finde ich jetzt. Oder nicht? Also, sollte man...
Die Story ist, ein Cyborg, der ganz kurz... kommt, also ich habe es mir aufgeschrieben, so dass ein Cyborg der T-800 kommt aus der Zukunft, um Sarah Connor zu töten, damit sie ihren Sohn nicht gebären kann, damit dieser nicht die Menschen gegen die Maschinen in der Zukunft in die Schlacht führen kann, da die Erde von einem Atomkrieg verwüstet werden wurde. Das ist die Story.
Ja.
Hört es euch nochmal langsam an. So, jetzt habe ich ganz viele Trivia-Facts, weil ich das sau cool
fand. Ja, dann drop die Facts. Weil, okay. Also sag mal insgesamt nochmal, ob du den Film gut fandest.
Ich fand ihn ultra geil. Richtig gut. 8, sieht richtig, richtig, richtig geil aus dafür, dass du so alt bist.
8,1 auf IMDb, 83er Metascore. Ich würde zum Beispiel auch 8 geben. Ist ein solider, guter Film.
Bei mir ist es echt eine 10. Es ist ein Kunstwerk. Es ist richtig gut gemacht, glaub mir.
Da finde ich den zweiten schon besser.
Aber da hatten sie, guck mal, da hatten sie... ultra wenig Budget. Ich glaube, die hatten irgendwie $100,000 nur oder so. Die hatten richtig wenig Geld dafür.
Also guck mal, der zweite ist halt wirklich
gut. Ja, aber bei Terminator 2 hatten die irgendwie, ich glaube, 6 Millionen oder so.
Also für den ersten oder hatten sie ein Budget von 6 Millionen.
Echt? Für den ersten?
Ja,
steht hier. Wie viel für den zweiten? Das will ich jetzt sehen.
Warte, für den zweiten hatten sie ein Budget von...
Schon mehr.
102 Millionen.
Also, okay. Aber 6 Millionen ist für einen Film auch nicht wenig. Für Paranormal Activity haben sie nur 1 Million
gebraucht. Da brauchst du aber auch gar kein Geld, weil der Film ist eh scheiße. Kann es auch gleich
der sein. Erste das ist gut.
Nein,
also, keiner. Arnold Schwarzenegger trainierte täglich mit Waffen, damit es möglichst maschinenhaft aussieht, wenn er sie benutzt. Also bei dieser Szene, wo er sich selbst zusammenpflegt und wo er die Waffen dann ausrüstet und krams. Und er konnte irgendwann alles blind auseinanderbauen. Kann er übrigens heute noch. So. Und dann, es gibt so eine Szene, da wird ihm das Auge weggeschossen. Vielleicht kennst du die. Sondern ist er abends essen gegangen und hat irgendwann gemeint, so fuck, er hat noch immer noch das Make-up drauf und war halt in einem Restaurant in der Stadt und sah halt aus wie der fucking Terminator, wo ihm das Auge weggeschossen ist und noch so der Kiefer rumhängt. Ist ultra lustig. Dann fand ich auch ziemlich assig eigentlich, Paramount Pictures wollten eigentlich den Film produzieren, aber nur, wenn sie einen anderen Regisseur als James Cameron reinmachen können. So, Mobbing at its finest. Das ist schon mies. Und es war aber seine Idee und dann hat er gesagt so, fickt euch! Und dann hat er es doch gedreht und hat sie alle überzeugt.
Nur mal so, wenn ich auf deine Trivia-Facts schaue, was ist denn ein deutscher Schäferhund?
Also, Wolfie.
Ja.
Das ist James Camerons Hund. Ist ein deutscher Schäferhund.
Ein deutscher Schäferhund.
Ein deutscher Schäferhund. Ist ja auch in Deutschland.
Deutschland. Der deutsche Schäferhund.
Genau, Wolfie, der deutsche Schäferhund, ist der Hund, der bei Sarah Connor in der Endszene im Wagen, bei ihr im Wagen sitzt.
Ja. So. Ja. Okay.
Hast du noch einen Film? Ich muss ultra auf Klo.
Ja, habe ich.
Gut.
Die Pinguine aus Madagaskar. Aus Madagaskar.
Guck ich mir noch an, dann passt es ja gut.
Ja, cool. Ja.
Danke, dass du mir einen guten Rutsch wünschst, Mensch.
Bitteschön. Also, die Pinguine aus Madagaskar ist der Film zur Serie oder eigentlich ein Spin-off zum Film. Warte mal, wie heißt der Originalfilm? Ich glaube einfach nur Madagaskar. Der heißt nicht nur Madagaskar. Entschuldigung, ich muss jetzt hier mal Live-Recherche machen, um das zu wissen. Die Tiere aus Madagaskar? Nee, der hieß wirklich nur Madagaskar. Stimmt. Einfach nur Madagaskar. Ja, Madagaskar war ein ganz cooler Film und da kamen die Pinguine eben vor. Die Pinguine kennt ihr wahrscheinlich eh, denn die sind ziemlich cool. Es sind Skipper Kowalski, Rico und Private. Ja, man muss den anderen Film nicht gesehen haben, man muss auch die Serie dazu nicht kennen. Reicht völlig aus, wenn man den Film an sich alleine schaut. Es ist ein Animationsfilm von, ich glaube, DreamWorks, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, sagen wir jetzt einfach mal DreamWorks. Mit einem unglaublichen Budget von 132 Millionen. Wow, das ist ganz schön viel. Sie haben ganz coole Stimmen. Also im Englischen haben sie halt als Hauptstimmen Tommy Grave, Chris Miller, Christopher Knights, Conor Bernan. Dann haben sie aber auch noch für den Bösewicht John Malkovich. Sie haben auch noch für den anderen guten Benedict Cumberbatch, Ken Jeong, der Asiate aus Hangover, und so weiter. Also sie haben ein paar coole Stimmen. Auch im Deutschen haben sie coole Stimmen. Ich weiß gar nicht, wer im Deutschen es jetzt genau macht. Aber sie haben coole Stimmen. Also kann man sich auch auf Deutsch anschauen. Es geht eben darum, dass diese Pinguine jetzt von Dave, dem so einem, ja, was ist das? Ein Oktopus, genau. Der verfolgt die und will alle Pinguine auf der Welt aus den Zoos klauen, was er auch macht. Denn er möchte sie hässlich machen. Denn er als Oktopus war am Anfang der Liebling, bis die Pinguine in den Zoo kamen und alle nur noch die Pinguine toll fanden und ihn nicht mehr beachtet haben. Und jetzt wird er eben zum Superbösewicht. Und sie müssen dagegen vorgehen, treffen dann noch auf eine andere Spezialeinheit. Nordwind heißen die. Und das sind eben, also eine richtige Spezialeinheit. Sie bezeichnen sich ja immer nur so als Spezialeinheit. Es sind aber einfach nur Pinguine. Es ist einfach der gleiche Humor wie sonst auch bei Madagaskar und so weiter. Ist ganz witzig, ist halt nichts, das jetzt irgendwie groß hängen bleibt. Es sind ein paar coole Witze dabei und die sind halt einfach süß, muss man auch mal so sagen. Und sie sind irgendwie cool. Also ich finde Skipper ist der coolste. Kowalski ist halt auch cool. Also alle sind cool. 6,8er IMDb-Rating, Metascore 53. Ich würde da die 6 geben, weil manche Witze doch schon leicht vorhersehbar sind. Aber kann man sich auf jeden Fall anschauen. Für Kinder super toll, für Erwachsene ist er halt ganz lustig. Ja, das war's dann auch schon mit Die Pinguine aus Madagaskar. Und weiter geht es mit Tim und...
Der gerade vom Klo kommt.
Und Inside Man.
Ja.
Worum geht's?
Es ist ein ich finde, es ist ein bisschen wie Ocean's 11. Es ist ein Film, es geht um einen Typen, der erzählt im Prinzip, wie er, wann er, warum er, wo und was gemacht hat. Okay. Und zwar, er hat eine Bank überfallen, ohne dafür belangt zu werden.
Okay.
Und das Lustige ist, er wurde geschnappt.
Und wurde nicht belangt?
Mhm.
Okay.
Weil er so genial ist. Und seine Begründung, warum er es getan hat, ist, weil er es kann.
Okay, interessant. Ja, die Schauspieler sind Denzel Washington, Clive Owen und Jodie Foster. Ist ja schon mal sehr hochkarätig besetzt. Mhm. Ist der Film denn auch gut?
Ja, ist halt, ist, ja, ich fand ihn in Ordnung. Also für einmal gucken geht er ganz gut. Ist
so ein Einmalschaufilm.
Für mich, ja.
Sieht also auch irgendwie vor. Für mich sagt das Poster schon das alles. So,
ja, genau.
Schau ihn einmal, so irgendwie so ein ganz normaler Thriller, den man einmal schaut und das war's dann.
Ja, es ist auch nicht wirklich ein Thriller. Es ist ganz nett gemacht. Es ist ein in Ordnung. Ja,
aber du hast gesagt, dass der nächste Film auf jeden Fall was für mich ist.
Mhm.
Der ist in Deutschland noch nicht raus.
Ah, ja.
Oh, der kommt erst am 26. Ja. November. Wow,
der. Geil. Da spoilere ich euch jetzt alle und kann euch sagen, wie geil der Film wird. Und ja, zwar The Gift von Joel Edgerton.
Jason Bateman in der Hauptrolle. Ich mag den.
Lustigerweise habe ich auch immer gedacht, Jason Bateman sieht immer so nett aus. Der spielt in dem Film einen Mobber. Von dessen Frau weiß ich, dass er ein Mobber ist.
Der spielt, nee, warte, nochmal ganz kurz. Jason Bateman spielt in Arrested Development mit einer meiner Lieblingsserien.
Und der spielt den Vater vom Sohn der Frau von Hancock, in Hancock.
Ah, und der spielt bei Kill the Boss eine der Hauptrollen.
Kenn ich nicht.
Ja, also The Gift. Worum geht's?
Also ganz kurz noch, Jason Bateman, alle sagen, oh, der sieht immer so nett aus, weil er halt auch wirklich nett aussieht. Aber man muss sagen, Jason Bateman ist ein ziemliches Arschloch.
In dem Film. Persönlich weiß ich jetzt nicht,
ob man wirklich, so... Also ich habe mal ein Interview gesehen von einem Typen, der war bei Ellen DeGeneres.
Mhm.
Und er meinte, Jason Bateman, also er ist ein Speedrapper und er ist verdammt gut und er ist verdammt cool. Ist auch ein total netter Typ, der sich mit allen gut versteht. So, Jason Bateman war der einzige Typ, der ihn runtergemacht hat. Er hat gemeint so, hä, was bringt denn, Speedrappen ist doch voll scheiße und hat ihn voll runtergemacht, hat ihn die ganze Zeit gedisst, auch in der Show, und es ist einfach nur asozial, also fand ich keinen coolen Move, egal.
Okay.
Deswegen habe ich kein gutes Bild von ihm. In The Gift geht es darum, der Typ, der Simon, also der von Jason Bateman gespielt wird, der zieht mit seiner Frau Rap, also
übrigens nochmal, wehe, du spoilerst auch nur eine Sache.
Ja, ja, klar. Gespielt von Rebecca Hall, die ziehen in eine neue Gegend. Und der Joel Edgerton spielt einen Gordo und die beiden kennen sich halt...
Wer spielt den zweiten Gordo?
Hä?
Du hast gesagt, er spielt einen Gordo.
Spielt halt einen, der Gordo heißt, mein Gott. Arsch. Der schickt ihnen halt immer Geschenke und ist total aufmerksam, ein bisschen aufdringlich und nach und nach gibt, merkt halt dessen Frau, also merkt halt Simons Frau, dass sie also sie hatte früher sie hatte eine, ich glaube, eine eigene Firma und sie war ziemlich erfolgreich damit. Hat dann aber Depressionen bekommen, war psychisch labil, war ausgebrannt, konnte nicht mehr. Und er hat jetzt halt, ich weiß nicht genau, ich glaube, das ist in der Nähe von Hollywood, hat er halt bei einer großen Firma, die so Google-mäßig von zwei jungen Leuten geführt wird, einen Job bekommen, gut bezahlt, haben ein tolles Haus. Und alles scheint perfekt, aber man merkt, dass er seine Vergangenheit holt ihn ein. Ich kann nicht mehr erzählen als den Klappentext, weil sonst versaut's dir alles.
Ja.
Ist halt mir egal.
Ist der gruselig? Ist das ein Horrorfilm?
Es ist kein Horrorfilm, aber es gibt so ein paar Szenen, die echt verstörend sind. Nicht, weil es gruselig ist, nicht so ein Monsterfilm oder so ein Paranormalfilm oder so ein Film mit einem Mörder, sondern es ist so ein Film, der so psychisch gruselig ist.
Okay. Da kenne ich
ziemlich
auch,
geil.
Da kenne ich auch einen Film, The Game. Relativ alt, der ist von 1996, glaube ich, der geht auch in so eine Richtung. Also, The Game ist ein Film, der hat mich damals so überrascht, mit Michael Douglas in der Hauptrolle.
Nee,
Deutsch.
Nicht so.
Also, kennst du den?
Ja.
The Game, okay. Den fand ich aber auch so Mystery-Thriller-mäßig, den fand ich auch ziemlich krass.
Der ist 19 Tage nach meinem Geburtstag rausgekommen. Nach meiner eigentlichen Geburt, ha.
Oh, cool.
Interessant. Und die Gift ist
passt.
Der. Ja. Ich bin jetzt schon jung.
Ja.
So, und der Joel Edgerton ist sowohl der Regisseur als auch Schauspieler und das ist sein erster Film, wo er Regisseur ist. Und dadurch, dass er halt Gordo spielt, hat er sozusagen alle Szenen mit sich selbst vorher gedreht, um sozusagen im Geiste frei zu sein für die Szenen.
Ach.
Man kennt ihn, aber man erkennt ihn nicht. Finde ich total cool. Ich wusste gar nicht, dass es den Typen gibt. Irgendwo muss es
den geben. Warte mal. Ist.
Nein, das ist Tobey Maguire.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Also er guckt gerade Bilder nach. Das ist ein von verschiedenen Filmen, wo er mitgemacht hat. Große Gatsby.
Ah, ja, den mochte ich.
Gatsby.
Mhm. Ja, okay, cool. Coole Sache.
Es ist ein extrem cooler Film und er ist. Also ich finde ihn echt verstörend. Also, er ist auch kein typischer Film. Du wirst es, ihr werdet es merken, wenn ihr ihn seht. Also guckt ihn euch wirklich an. Der Film ist super. Der ist richtig cool.
Oh, ich hab Bock drauf. Irgendwie. Das Poster sieht schon so toll aus.
Ja, er ist fies vor allem. Er ist wirklich
fies. Jetzt hör auf. Ich hab Lust.
Okay. Soll ich weitermachen?
Ja, mit dem nächsten Film, der hier auch noch nicht raus
ist. Ja, ich hab mich voll gefreut, dass ich ihn angucken konnte. Und zwar American Ultra. Die Geschichte eines Stoners.
Ja.
Das ist so geil.
Also über den Trailer haben wir schon mal
geredet, genau.
Wir haben ihn schon hochgepriesen.
Ja, und ohne Scheiß, er ist wirklich so, er ist vielleicht sogar noch, er ist noch besser, als der Trailer sagt.
Ah, ich weiß, ich kann dir... Ich kann dir nicht so hundertprozentig glauben, weil, also der kommt am 15. Oktober hier in Deutschland
raus. Man muss ihn mit einem bestimmten Blick gucken. Man darf, also Leute, wenn ihr den guckt, ihr dürft keine ausgefeilte, super krasse Story sehen. Ihr dürft keine absolute Logik darin sehen. Also klar, so in einem gewissen Rahmen, aber es ist nicht alles komplett durchdesignt, bis ins geht nicht mehr. Okay. Aber der Film ist richtig lustig und richtig geil, weil also Jesse Eisenberg, den ich absolut liebe, das ist ein
super Typ, der spielt gut.
Mike Howell. Und ihr kennt ja Jesse Eisenberg aus Zombieland oder
The Social Network.
Genau, und da spielt er halt immer so Leute, die so ziemlich weich sind, an Phobien leiden oder irgendwie unsicher sind.
Mhm.
Und hier gibt's dann so Szenen, wo er der biggest badass of all time ist. Aber wirklich, also ihr habt noch nie so einen krassen Typen gesehen. Und zwar nicht, weil er besonders Muskeln hatte oder ultra krasse Skills, sondern einfach, weil er so übel aussieht.
Er spielt ja auch in Batman vs. Superman den Bösewicht. Was das man schon in einem Trailer gesehen hat. Das sah auch ziemlich badass aus.
Hab ich nicht gesehen, wusste ich nicht.
Ja, nee, ist ja okay.
Okay, dann, wen denn? Riddler, oder?
Nee, wie heißt denn der? Warte.
Ja, mal. Ist egal, können wir
nachschauen. Ich schau währenddessen okay. Nach, erzähl weiter.
Dann Kristen Stewart, von der man sagt, dass sie nicht lachen kann. Die spielt Phoebe Larson, das ist seine Freundin.
Mhm.
Dann Topher Grace spielt Adrian Yates. Und Connie Britton spielt Victoria Lasseter. Und es sind so herrliche Charaktere. Es ist einfach schön. Jesse Eisenberg sieht auch einfach böse aus, finde ich.
Also, ja, er wird in Batman vs. Superman Lex Luthor spielen.
Lex Luthor?
Kennst du den nicht?
Nee.
Okay, aber er sieht schon relativ bad
aus. Ich weiß nicht, muss ich mir mal angucken, wer das genau ist. Kann ich euch dann ja irgendwie mal...
Also wer Lex Luthor kennt, der wird wissen, dass es ein ziemlich cooler Charakter ist eigentlich.
Ich kenne ihn. Kennst du ihn?
Lex Luthor, ja, kenne ich. Er sieht schon ziemlich
bad aus. Hat er einen Superheldennamen oder heißt er einfach Lex Luthor?
Das ist, ja, es ist so eine Mischung. Lex Luthor ist so ein...
Ja, was kann der?
Ach Gott, fragst du jetzt wieder Sachen?
Hä, wenn du ihn kennst, musst du auch wissen, was er macht.
Es sind mittlerweile so viele. Also, hier, lesen wir es mal vor. Geschaffene Figur der DC Comics, die einen Widersacher Supermans darstellt. Bla, bla, bla. Also zum Beispiel in Superman Returns wurde Lex Luthor von Kevin Spacey gespielt. Bla, bla, bla.
Scroll mal runter, ich will es jetzt
wissen. Gibt es irgendwie Fähigkeiten? Fähigkeiten von...
Naja, ist jetzt auch egal.
Ja.
So, und das Coole an dem Film ist, dass Jesse Eisenberg ist halt so der absolute Kiffer. Also es ist einfach nur lustig, wenn du das anguckst. Das Lustige war, Jesse Eisenberg hat halt noch nie gekifft und ist dann zu seinem Cousin 2 Monate gezogen, weil der halt richtig harter Stoner ist und hat von ihm gelernt, wie man als Kiffer redet und läuft. Finde ich voll geil einfach nur. Und er ist halt, also der Film ist komplett durchgedreht. Es ist aber super lustig. Und er arbeitet halt irgendwie an einer Kinokasse, nicht an Kinokasse, an einer Supermarktkasse. Ihm gehört ein kleiner Supermarkt. Oder er verwaltet den. Und ja. Dann kommen plötzlich Leute und werkeln was an seinem Auto rum und wollen ihn umbringen. Und eine Frau hat ihm vorher Codeworte ins Ohr geflüstert und plötzlich tötet er die beiden mit einer heißen Suppe und einem Löffel. Es ist so krass. Es ist einfach nur geil. Das Lustige war, Lionsgate, also die haben den Film rausgebracht, die haben in der Comic-Con in San Diego, haben sie kostenlos Gras an die verteilt, die so ein Medical Marijuana Card hatten. Als Promo-Aktion. So, guckt euch American Ultra an. Hier, viel Spaß beim Durchziehen. Fand ich voll lustig. Nice. Fand ich voll gut.
Ja, Mann.
Das ist eine echt coole Aktion. So, mein nächster Film ist...
Focus. Genau. Danach bin ich wieder.
Okay. Von 2015 mit Will Smith und Margot Robbie.
Ah, Margot Robbie.
Ich habe die vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich wusste gar
nicht. Wolf of Wall Street, da.
Ja, ja, ist mir dann auch
aufgefallen. Welche hast du zuerst gesehen?
Sie bewusst habe ich zuerst in Focus gesehen. Okay. Vorher habe ich so gedacht, so, ja gut.
Aber hattest du Wolf of Wall Street danach gesehen? Also.
Ich hatte ihn davor gesehen, aber ich wusste nicht, dass es Margot Robbie ist.
Ah, okay. Und es ist übrigens auch die wird in Suicide Squad, wird sie Harley Quinn spielen.
Ich weiß.
Ja.
Die ist in Australien aufgewachsen und dort durften, also in einer Großfamilie, und dort durften sie mit 10 Auto fahren auf dem Gelände, also mit Trucks und so. Und sie war 9 und hat Stress mit ihren Eltern bekommen, weil sie nicht Auto fahren lassen wollen. Fand ich lustig. Und Will Smith spielt Nicky Spurgeon, der ein Trickbetrüger ist und das im ziemlich großen Stil macht, und auch er ist auch ziemlich gut. Und es ist kein typischer Film, wo er halt Trickbetrüger ist, dann kommt das FBI und dann ist es den letzten großen Clou und dann ziehen sie sich alle aus der Affäre und sind plötzlich super reich, sondern er bildet im Prinzip Jess aus, beginnt eine Beziehung mit ihr und kickt sie plötzlich weg. So 3 Jahre später geht er dann zu Ferrari und will einen bestimmten Antrieb klauen für einen neuen Supersportwagen. Und Jess ist wieder da, aber hat viel mehr dazugelernt. Und sie beiden kommen sich in die Quere, das ist ganz lustig. Und Margot Robbie und Sari haben Will Smith auf dem Set das Schwimmen beigebracht.
Wie, der konnte nicht schwimmen?
Anscheinend nicht.
Okay.
Und es ist sein erster R-gerateder Film seit Bad Boys 2. Und der Film ist, das R-Rating drauf hat.
What you gonna do when I come for you, bad boys, bad boys.
Er ist ganz cool, er ist in Ordnung. Aber er hat so zwei richtig, richtig coole Szenen. Also gibt so einen Typen, der heißt, ist egal wie er heißt, ich hab den Namen vergessen. Und dann zeigt er halt gerade Jess, also Margot Robbie, sozusagen Bilder von seinem Handy, so, das ist meine Frau Ina, meine Tochter Ida, mein Sohn Rocco und mein Schwanz. So, was mit der? Und dann irgendwann gibt es so eine Szene, da
aber
steigt er in so ein Auto rein und er ist halt richtig krass arrogant. Hä?
Der ist R-rated.
Mhm.
In Deutschland ist der ab 12.
Mhm.
Gut. Gut, gut. Gut, gut.
Ja, ich wollte mal einen Ausweis sehen in den USA.
Okay, krass. Ja, wahrscheinlich war ein bisschen Titten und dann ist direkt R-rated.
Keine Titten.
Okay, dann verstehe ich es auch nicht.
Hm, egal. Jedenfalls, zweite Szene, da ist auch der gleiche Typ wieder ins Auto eingestiegen. Der ist halt ultra fett und arrogant und dreht sich so nach hinten, legt so die Tasche auf den Rücksitz. Und dann reden sie 2 Minuten, du hast die Tasche komplett vergessen. Und man meint er so, ey, kannst du die Tasche holen? Die liegt da hinten, ich bin zu fett, um mich umzudrehen. Ist einfach nur zu faul. Finde ich voll gut. Finde ich total gut.
Er hat einen 6,6er IMDb-Rating, 56er Metascore.
Ich gebe ihm 7. Er ist in Ordnung. Er ist kein Wow.
Okay, dann mache ich mal weiter mit House of Cards Staffel 3. Ja, endlich mal auch in Deutschland bei Netflix verfügbar. Habe ich jetzt gesehen und ist sehr interessant.
Um was geht's?
House of Cards allgemein geht darum, wie Frank Underwood mit seiner Frau Claire Underwood an die Macht kommen will, zum Präsidenten werden will und...
Klingt nach Politikdrama.
Ist es auch, ist ein Politikdrama. Aber es macht Spaß. Also es macht wirklich Spaß. Du musst ein bisschen was von US-Politik verstehen, also Kongress und so weiter und natürlich so Demokraten, Republikaner.
Ja, aber das kriegt man ja mittlerweile in der Schule eingetrichtert, also passt es ja.
Eigentlich schon, ja. Eigentlich versteht man das alles. Und die Serie ist halt ziemlich badass. Und Kevin Spacey als Frank Underwood ist halt Killer. Der ist Killer. Das ist richtig gut.
Der Fatal Schelle.
Aber richtig. Also Staffel 1 war halt so der Aufbau. Staffel 2 hat halt alles, ach, tut mir leid für meine Ausdrucksweise, zerfickt. Staffel 2 war einfach nur gut. Hat auch mit die besten Bewertungen. Staffel 3 hatte jetzt das Problem, dass die erste Hälfte von Staffel 3 nicht so gut war. Also im Gegensatz zu Staffel 1 Niveau, aber kommt halt nicht an das Staffel 2 Niveau ran.
Mhm.
Die zweite Hälfte von Staffel 3 ist dann schon wieder besser, aber ist halt alles nicht Staffel 2 Niveau, was es halt insgesamt etwas schlechter aussehen lässt, als es dann eigentlich ist.
Mhm.
Also Staffel 2 war halt so gut, dass die dritte da jetzt nicht rankommt. Aber das Staffelende ist sehr, sehr interessant. Und man hatte nämlich das Problem in der ersten Hälfte von Staffel 3, dass man nicht wusste, wo die Serie jetzt hin will. Also die war so ein bisschen, irgendwie hat der rote Faden gefehlt, richtig. Den hat sie jetzt wieder und ich bin sehr, sehr gespannt auf Staffel 4 und habe immer noch Bock auf Kevin Spacey.
Ist das so eine Cliffhanger-Serie?
Nee, halt eigentlich nicht so krass. Also gibt's sehr selten, dass es da Cliffhanger gibt. Das ist eigentlich
einfach... Nicht so Breaking Bad-mäßig.
Naja, man muss aber sagen, es gibt unterschiedliche Arten von Cliffhanger-Serien. Also zum Beispiel The Walking Dead macht es halt so, jede Episode am Ende so, oh, krassester Cliffhanger ever. Breaking Bad macht es halt nur in manchen Episoden, dass du so einen krassen Cliffhanger hast. Du hast immer so einen kleinen, aber nie so einen krassen.
Mhm.
Und hier hast du halt auch eher so diese kleinen, wie bei Breaking Bad.
Mhm.
Nicht so Walking Dead-mäßig. Was gut ist.
Was ich auch gerade gucke.
Ja, wie weit bist du?
Ich bin Staffel 1 fertig, Hälfte Staffel 2.
Okay, ja, dann macht's noch Spaß.
Ja, ich weiß.
Ich finde, also ab Staffel 3 hat's für mich keinen Spaß mehr gemacht, leider. Okay, dann mach du mal weiter mit deinem nächsten Film.
Der Wolf der Wandstraße.
Gut, dass sie den nicht übersetzt haben. The Wolf of Wall Street. Ach, das war schön.
Ja. Ja. Von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie und Matthew McConaughey.
Ja.
Geiler Film. Es ist eine Art Biografie, oder zumindest ist based on true events. Und zwar geht es darum, Jordan Belfort wird Broker, baut eine eigene Firma auf, lebt am Rande des Gesetzes, sowohl privat als auch mit der Firma.
Also er betreibt Aktienhandel.
Genau.
Für alle, die nicht wissen, was genau ein Broker ist.
Und er versucht halt immer noch mehr Geld zu machen. Irgendwann geht's schief und er ist irgendwann hart drogensüchtig.
Ja.
Und es ist, sein Leben ist eine Party.
Ja, sein Leben ist eine Party.
Und es ist richtig geil gemacht einfach.
Der Film geht genau 3 Stunden,
mhm,
was schon ziemlich krass ist. Ist ab 16 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Jonah Hill als anderer Protagonist, der unglaublich gut spielt, finde ich.
Mhm.
Wo man mal sieht, dass er eben nicht nur der lustige Dicke, also ja, er ist schon der lustige Dicke, aber halt in ernsten Zügen und
ja,
so
weiter. Ja, vor allem das Geile ist halt einfach, der hat Martin Scorsese $60,000 gezahlt, damit er da mitmachen kann.
Was halt eigentlich für das, was sie verdient, nicht viel ist. Muss man jetzt auch mal so
in Relation setzen. Ja schon, aber vorher hatte er nicht so arg viel Geld.
Ja, okay.
Und was ich halt ganz cool finde, er hat so eine Beißschiene, damit er so ganz, ganz weiße, hervorstechende Zähne hat. Und wegen der Muster Lispeln hat er 2 Wochen lang einfach die ganze Zeit mit irgendwelchen Firmen geredet und mit irgendwelchen Leuten hat die halt angerufen. Also den ganzen Tag hat er nur telefoniert, 2 Wochen lang, um dieses Lispeln wegzukriegen. Finde ich eine krass. Ganz coole Leistung.
Und natürlich Margot Robbie. Darf man nicht vergessen.
Ja, man sieht fast ihre Pussy. Es ist so.
Ja, ist ja okay.
Garantiert habt ihr das mitbekommen, da kommt doch diese Szene, wo sie das Wolf of Wall Street Theme machen. So.
Ja. Die so. Mit Matthew McConaughey, der auch mitspielt.
Das Lustige war, der Typ von Interstellar.
Ja, unter anderem. Oder von Dallas Buyers Club. Oder. Der
wie war auch immer. Der ausprobierte Film. Jedenfalls ist es eigentlich nur seine Stimmaufwärmübung gewesen.
Mhm, die improvisiert war.
Genau, und da gibt es so eine Szene, also du siehst im Film so, wie Leonardo DiCaprio so nach rechts guckt. So,
so ganz kurz, ja, das so, ist so ganz komisch
als Zuschauer. So, hey, was ist das? So, Moment. Und es ist halt nicht gespielt, dass er verwirrt ist. Er so, komm mit. Okay,
aber dieses Verwirrte wirkt halt im Film erstmal so, wenn du es nicht weißt, okay, er ist halt verwirrt, weil der macht komische
Scheiße. Aber echt, er ist halt wirklich verwirrt, finde ich total cool.
Ja, das war wirklich
cool. Und die haben die ganze Zeit irgendwie, die haben glaube ich Traubenzuckertabletten, sie haben die ganze Zeit Tabletten und Alk und die haben ohne Ende Drogen genommen in dem Film.
Ja.
Und die haben, glaube ich, zerstoßene Kopfwehtabletten genommen, um das zu schnupfen.
Oh, okay.
In anderen Filmen nehmen sie Zucker oder Mehl oder so ein Zeugs oder irgendwas, was halt nicht schädlich ist. Oder lass halt Kopfwehtabletten nehmen.
Was ich ganz cool finde, jetzt darf ich auch mal einen Trivia-Effekt einstreuen. Also, der Film geht 3 Stunden, aber Martin Scorsese wollte den eigentlich 4 Stunden lang machen. Und leider ist kein Director's Cut auf Blu-ray oder DVD rausgekommen, bei dem er 4 Stunden geht. Weil er wollte ihn eigentlich 4 Stunden lang machen und ab 18 und nicht ab 16. Das wurde ihm aber verwehrt. Und
das wäre auch echt krass geworden.
Ja, weil ab 18 wäre noch mal krasser und 4 Stunden wäre halt noch... Also, ich wünsche mir so, dass er irgendwann noch mal so als Director's Cut rauskommt.
Da gibt es später eine Kussszene, wo DiCaprio Joanna Lumley küsst und die ist halt irgendwie 60 oder so. Und er war so nervös, dass sie den Take irgendwie 27, 28 Mal nehmen mussten, weil er es halt nicht hinbekommen hat, weil er so, oh, das geht, das kann ich nicht. Und ich glaube, der Film hat einen Rekord für das meiste Mal Fuck. 596 Mal.
Ja gut, er hat aber auch relativ viel Zeit dafür, muss man sagen.
Aber 500 Mal?
Ja gut.
Das aber ist 3 Mal pro Minute kommt Fuck.
Ja, im Englischen kannst du es aber auch wirklich überall im Satz einbauen.
Ja, aber es ist schon krass.
Ja, ist schon heftig.
Ja.
Aber es ist ein super Film, muss man sagen. Also 8,2 auf IMDb, Metascore 75. Ich würde ihm sogar 9
geben. Das Lustige ist, da gibt es so eine Szene,
wo... Warte mal, was würdest du ihm geben?
Ich würde ihm 9 geben.
Ja.
Ich finde ihn super.
Ja, ich auch.
Aber du kannst ihn nicht oft angucken, weil er echt anstrengend wird, weil er so saulang ist.
Ja.
Was mir aufgefallen ist... was erzähle ich für einen Scheiß? Es gibt eine Szene, wo er komplett auf Drogen... Auf wie heißt denn nochmal? Das sind so Tabletten.
Lemons. Ach so, irgendwie Lemons, glaube ich.
Egal, wie auch immer. Jedenfalls, er hat halt sau viele von diesen Tabletten genommen. Also, du wirst halt von einer schon echt high.
Ja.
Und er hat irgendwie 20 genommen oder so. Er hat halt einfach alle gegessen.
Ja, und er fährt halt mit dem Auto.
Genau, und er muss halt zu diesem Auto hin, zu seinem weißen Ferrari.
Ja.
Und er kann halt nicht mehr laufen, weil er komplett in der Sabberphase ist. Und er robbt sich da halt so hin und er hat sich halt echt irgendwas im Rücken gezerrt, als er versucht hat, mit dem Fuß diese Tür, die nach oben geht, aufzumachen.
Ja.
Und er liegt dann so sabbernd auf dem Boden.
Es ist halt richtig gut gespielt.
Es ist richtig, richtig geil gemacht.
Ja, ist eine super Szene.
Das ist richtig lustig, ja.
Sind aber, glaube ich, auch so mit die 2 besten Szenen. Also die mit dem...
Die. Und noch die Kampfszene, wo sie... Johnny, also der Typ, der von Jonah Hill gespielt wird, irgendwie mit irgendjemandem telefoniert und er darf nicht telefonieren, aber die beiden können nicht miteinander reden, weil sie vollkommen high sind.
Ja, das
ist auch. Und die kämpfen dann. Das Krasse ist, die haben halt wirklich gekämpft. Also es war nicht gescriptet oder so, was sie da machen. Und Leonardo DiCaprio hat halt so stark an Jonah Hill gezogen, dass der hätte irgendwie für 2 Wochen oder so hat er so richtig krasse blaue Flecken und so Blutergüsse gehabt, weil halt Leonardo DiCaprio schon krass Kraft hat.
Ja, krass.
Jetzt kommst du wieder dran.
Bevor du dann mit deinem Kracher kommst.
Ja, nee, ich hab noch... Ah ja, doch, das sind meine letzten 3, ja, gut.
Ja. Ich hab noch Straight Outta Compton.
Sehr gut.
Der ist richtig dope.
Oh yeah.
Ich war im Kino bei Straight Outta Compton. Der hat 8,3 auf IMDb, 72er Metascore. Und ich behaupte mal, das ist der beste Musikfilm, den ihr je gesehen haben werdet, wenn ihr euch ihn anschaut. Der Film hat...
Muss ich auch gleich was erzählen? Ja.
Der Film hat eine super Story. Es ist halt einfach die Story von denen. Die Schauspieler sind richtig, richtig gut. Also die drei Hauptpersonen, um die es geht, sind halt Dr. Dre, Eazy-E und Ice Cube. Und es geht halt so um ihren Aufstieg, wie sie dann eben zu den Rappern wurden, die sie halt heute sind. Mhm. Oder zu den bekannten Persönlichkeiten, wie eben auch Dr. Dre. Und ja, die Schauspieler, die sie da gefunden haben, ich weiß nicht, das ist so krass, die sehen ihn richtig ähnlich. Auch DJ Yella ist dabei, MC Ren und so weiter. Es gibt so einen kleinen Cameo-Auftritt von dem jungen Snoop Dogg. Mhm. Tupac ist ganz kurz dabei zu sehen. Und das Krasse ist halt, der Schauspieler von Tupac sieht halt 1:1 aus wie Tupac. Das ist halt nicht mehr schön. Das ist wirklich so, wow, du denkst, da steht Tupac. Das ist richtig krass. Ja, der Film, der hat halt nicht nur diese Aufstiegsgeschichte, es ist halt nicht die ganze Zeit so, yeah, wir sind geil.
So auch wie bei The Empire, wo sie dann so Querelen untereinander haben, oder?
Ja, Querelen untereinander, das ist halt einfach die echte Geschichte. Querelen untereinander, Probleme mit der Polizei, es wird halt auch so beleuchtet, warum sie überhaupt angefangen haben mit dieser Musik, also Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und so weiter. Ja, ist schon richtig krass. Und der geht halt 2,5 Stunden. Und du sitzt halt drin und die Zeit vergeht einfach übel schnell und denkst dir halt so, ja, da hätte jetzt noch eine halbe Stunde gehen können. Und der ist einfach richtig, richtig gut. Und selbst wenn man die Musik jetzt nicht so hört, bekommt man Bock auf die Musik, wenn man den Film schaut. Das haben sie halt schon gut gemacht.
Mhm. Fand ich ganz lustig, ich war ja, also als ich in den Kinos war in den USA,
ja.
Lief ja auch gerade Straight Outta Compton und das sind halt, es war halt echt geil. Da gab es dann, also es waren halt immer ultra viele Schwarze im Kino. Und dann so, ja, in welchem Film bist du drin? Ich war in Straight Outta Compton. Ist ja geil, ja. Dann kommt ein Weißer. Und warst du in Straight Outta Compton? Ich fand ihn langweilig.
Was?
Dann geht er zum Schwarzen. Hey, wie fandest du Straight Outta Compton? Oh, fand ich ultra geil. Mann, richtig, richtig geiler Film. Wieder zu dem Weißen. Ja, fand ich in Ordnung. Und es war so geil, weil so alle Schwarzen haben es halt richtig hart gefallen. Alle Afroamerikaner, Verzeihung. Ich glaube, es halt richtig hart
Schwarz
gefallen.
Schwarz ist okay.
Echt?
Ja.
Nee.
Das ist nicht okay.
Egal, richtig, richtig gefeiert und die Weißen so, ja, ist in Ordnung.
Also, der hat aber auch in Deutschland gute Kritiken und alles.
Ja gut, hier gibt's halt so wenig. Dort müssen sie halt auch wieder die Rassentrennung aufrechterhalten. Das ist das Prinzip dahinter.
Naja, aber der Film ist gut. Er hat mehr emotionale Momente, als man erwartet. Und er hat mehr lustige Momente, als man erwartet.
Bist du also, weiß, findest du es scheiße?
Da gibt's so eine geile Szene. Also, die haben halt so das erste Mal richtig Geld und die feiern in so einem Hotel, ja. Und da klopft halt einer, oder mit so zwei Kumpels, ja. Ja, wo ist meine Freundin und so? Die ist doch bei euch drin und so. Und dann geht er so rein. Also der, weiß ich, glaube Eazy-E war's. Nee, Dr. Dre geht rein, fragt so rum. Hä, ja, wo ist die? Wer ist das? Und du siehst halt nur, wie sie gerade Eazy-E einbläst. So, was? Oh, du bist das? Und so weiter. Und dann, der hat halt eine Knarre, der an der Tür, ja. Und der klopft halt immer an die Tür und so weiter. Und die nehmen halt so, okay, zeigen wir ihm mal, was abgeht. Holen ihre Waffen halt mit Maschinengewehr jeder und machen halt so hinten, die haben noch eine größere Tür hinten, gehen hinten raus und stehen halt auf dem Gang mit ihren ganzen Maschinengewehren und der mit seiner einen Pistole, oh, wow, fuck, 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 und rennen halt weg und die mit den Maschinengewehren, ja, es geht da und so. Und dann, so lustig, gehen sie wieder rein und die Freundin halt von dem, halt komplett nackt, sie stellen sie einfach vor die Tür, machen die Tür zu und sie steht so im Gang nackt, klopft so, kann ich noch meine Sachen holen? Und die machen einfach nicht auf. Das ist halt so geil. Ja, Straight Outta Compton, auf jeden Fall. Richtig cool.
Mhm.
Macht Spaß.
So, jetzt komme ich zu dem krassesten Film aller Zeiten.
Ey, muss ich dir zustimmen.
Und ganz ehrlich, ich fand ihn wirklich gruselig.
Der ist schon heftig.
Winnie Pooh.
Winnie
Pooh. Nee, ohne Witz, ich fand ihn, also jetzt, das war jetzt kein Scherz, ich fand ihn gruselig. Weil er ist so absolut eklig.
Hast du den richtigen Winnie Pooh geschaut? Oder irgendeine
Gruppe. Achtung, jetzt, ich hab mir extra aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse in diesem Film. Das klingt so sau pervers einfach. IA ist der Schwanz abgefallen und er braucht einen Ersatz. Dann kommt ein Monster und alle reden über IAs Schwanz. Pooh ist ziemlich dumm, noch dümmer als alle anderen Tiere. Er will Honig und ist auf Entzug. Es ist so. Winnie Pooh ist der absolut drogensüchtigste Disney-Charakter aller Zeiten. Der hat Halluzinationen, die ganze Zeit. Oh, Nick! Die Stimme ist nur gruselig. Oh, denk. Es ist so gruselig. Ich habe es im Fernsehen, im Flugzeug geguckt und es war so, oh Gott. Nein, bitte mach das weg, Alter. Ich kann es nicht gucken. Und der dauert nur eine Stunde oder so. Aber ich fand ihn unerträglich. Ich konnte nicht gucken. Ich habe nach einer Dreiviertelstunde ausgemacht. Das war echt. Es ist auch so.
Aber vielleicht hast du jetzt. Das Finale hatte vielleicht mega den krassen Twist.
Nee, Alter, es ist nur scheiße. Weißt du, alle Tiere sind so blöd. Es ist halt ein Kinderfilm und er ist halt. Er ist halt sozusagen für den Verstand von ganz kleinen Kindern gemacht. So, hahaha, er hat was Falsches gedacht, aber der Film ist einfach nur dumm. Also alle sind total behindert. Oh, ja, jetzt ist fuck, vielleicht. Hat er mich angekotzt. Der war so, oh Gott, wie. Aber es war der letzte Disney-Film, wo die Charaktere noch handgezeichnet waren. Das ist das Einzige, was man ihm zugutehalten muss. Und er ist echt gruselig, Alter. Ich fasse es immer noch nicht.
7,3 auf IMDb und 74er Metascore.
Ich gebe ihm 4. Also der ist wirklich, wirklich krank und dumm.
Okay, dann hast du noch einen Film gesehen, der jetzt gerade im Kino läuft, mit Zac Efron und Wes Bentley. Mhm. Der heißt We Are Your Friends, im Deutschen sogar nicht mal übersetzt. Ja, der hat nicht so gute Bewertungen. 5,7 und 46er Metascore. Es geht darum, dass Zac Efron jetzt ins DJ... Hast du gesehen? Ich habe den Trailer gesehen. Bam! Ja, im Trailer erfährt man schon alles und weiß, wie der Film ausgeht.
Ja, okay, erzähl.
Zac Efron will ins DJ-Business einsteigen und er trifft halt so einen Typen, der ihm dabei supporten will, und der hat eine Freundin und die findet halt Zac Efron ziemlich cool und seine Musik. Oder? Ist doch so. Nö. Jetzt wirklich nicht? Okay. Naja, jedenfalls.
Naja, so ähnlich. Also sie findet ihn nett und dann merkt sie, dass ihr Freund ein Arschloch ist, weil er die ganze Zeit betrunken ist. Und dann sind sie irgendwann auf einem Festival. Beide nehmen Hardfield Access hier und saufen. Und dann haben sie Sex. Und dann ist er so blöd und macht ihr Profilbild, also bei sich in den Kontakten, wo sie ihn umarmt und sie ist halbnackt. Und zufälligerweise merkt es ihr Freund. Wow! Und rat mal, was passiert. Der Typ ist kaum sauer.
Oh. Was?
Ohne Witz, der ist fast nicht sauer. Er so, ja gut, ich hab's verdient. In anderen Filmen ist es so, ich rede nicht mehr mit dir, du Wichser, du Bimbo. Und rasten halt voll aus. Und dort ist es so. Und die sieht so blöd aus, weil die hat so Botox-Lippen.
Die ist
richtig hässlich.
Die ist aber ein sehr, sehr erfolgreiches Model.
Die hat aber so richtig behindert. Guck dir mal die Lippen an, Alter. Emily Ratajkowski.
Die ist ein richtig, richtig, richtig bekanntes Model.
Schön, aber Alter, was hat die denn für Lippen?
Ja,
die... Jetzt neu, das neue Botox 5.0. Tötet dein Gesicht und deine Lippen. Sie hat so Schlauchbootlippen.
Ja, das stimmt.
Das sieht scheiße aus, einfach nur. Wirklich nur Kot. Ich finde sie echt hässlich.
Naja, echt hässlich würde ich jetzt nicht
sagen. Doch, ich finde sie wirklich hässlich. Ihre Lippen zerstören alles. Zerstören alles!
Mein Leben!
Ja, und Zac Efron ist halt so. Er lernt, wie er ein richtig krasser DJ wird. Und die Musik ist
ganz... 128 BPM. Ja. Das erfährt man schon im Trailer.
Ja, gut, es ist in Ordnung. Also der Film ist so...
Der nächste.
Nee, jetzt erst du und das ist dann mein Much-Wow. Das ist mein Much-Wow.
Ach so.
Wir haben nur noch eine zweite Kategorie.
Wegen Zeit. Bei mir, ich
scheiß auf die Zeit.
Bei mir Much-Wow, einfach Birdman. Ich hab da eh so viel geschwärmt. Californication, ich weiß nicht, warum ich gesungen habe, ist meine nächste Serie, beziehungsweise die letzte Serie.
Ich hör vor, in jedem Intro von jeder Folge kommt so Californication.
So ganz
schlecht. Ganz, ganz traurig. Einfach nur so, oh, habt ihr keinen gescheiten Californication.
Das war doch unser neues Intro.
Ja! Wir machen so ganz viele A's rein. Das heißt, so heißt es wieder von Californication.
Na, 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 na. Finde ich na. Super. Wir sollten nochmal zusammen singen.
Komm, wir machen mal einen Remix davon. Das ist dann unser Outro.
Ja.
Californication. Californication.
Ja. Also den Namen der Serie wisst ihr jetzt mittlerweile.
Wurde, glaube ich, mal erwähnt.
Ja, vielleicht. Es geht um einen Autor, der eben ein ziemlich erfolgreiches Buch hatte.
Und eben auf Drogen ist.
Ja, und der trinkt halt ziemlich viel und nimmt ziemlich viele Drogen und vögelt ziemlich viel rum. Hat aber eine Frau und eine Tochter, die er sehr, sehr liebt. Aber er liebt eben auch andere Frauen. Er liebt es, sie zu ficken. Die Serie ist von 2007, geht bis 2014, sind 7 Staffeln.
Wow.
Ein Golden Globe gewonnen, 8,4 IMDb-Rating, bin ich voll dabei. Eine Folge geht so um die halbe Stunde. Man muss es mal sagen, die Serie ist halt eine, die kann man halt so wegschauen. Das ist jetzt halt nichts Hannibal-mäßiges, kein Breaking Bad oder sowas. Also es ist mal so eine Serie, die man halt mal so wegschauen kann. Die
also mehr so Episodenfolge.
Ja, nee, das nicht. Es ist schon eine ongoing Story, aber sie schaut sich halt so in einem Rutsch weg. Also da ist halt recht unbeschwert, obwohl sie auch dramatische Elemente hat und so weiter.
Und ich finde, der Schauspieler sieht sau aus wie Jason Bateman.
Ziemlich ähnlich, ja, muss man sagen. Aber es ist David Duchovny oder so ähnlich. David Duchovny spielt Hank Moody, so heißt der Hauptcharakter. Natasha. McElhone spielt Karen.
McElhone, hier ist McElhone.
Nein, McElhone.
Wie McElmore, ist die Frau von McElhone. McElhone.
Ethan Handler spielt Charlie Runkle, mein Lieblingscharakter.
Und Pamela Adlon. Und Madeleine Martin.
Die spielen Marcy Runkle und Becca Moody.
Madeleine?
Ja.
Hey Madeleine, was willst du?
Ich bin jetzt bei Staffel 3, fast fertig. Ich bin bei Staffel 4 mittlerweile schon. Und es macht immer noch Spaß. Staffel 3 war bisher die beste. Hat auch die besten Bewertungen, was die Folgen angeht. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Madeleine?
Wow, also langsam.
Kalifornien.
Fliegst du gleich raus, ja.
Nein.
Macht auf jeden Fall Spaß. Es ist halt so, die Serie ist ab 18, er fickt halt die ganze Zeit rum. Ihr wisst, also man wird viel Titten sehen, viel Arsch und ja, und viel also Drogen Bums, und Alkohol. Bums,
Pussy, Pussy, Drogen.
Und Drama, Drama. Und lustig.
Also, ha!
Ja, das dramatische Element hat gefehlt. Ja, so wahrscheinlich gehört, ja. Okay.
So, und jetzt komme ich zum, one of my favorite of all time. One of the best movies ever made.
So.
Schweig, du.
The Lord of the Rings.
The Fellowship of the Ring.
Der Herr der Ringe. Die Gefährten.
Da ist der Titel echt perfekt. Die Gefährten ist.
Eigentlich, um es jetzt mal runterzubrechen, ist der Herr der Ringe, der erste Teil, eigentlich nur so ein Road-Movie. Halt ohne Auto.
Ein zweiter auch. Also ein Horse-Movie. Oder ein Walk-Movie. Ey, wie langweilig ist denn was zum Film, wo ein Typ einfach so 3 Stunden so läuft und oh, wann kommt der endlich an?
Der Walk.
Mir ist letztens aufgefallen, so 1,5 Stunden Film sind so wie nix weg. Aber 3 Stunden Film, da merkst du, wie lange 3 Stunden sind.
Ja. Ja, gut, dann erzähl mal.
Der Film dauert 3 Stunden und er ist richtig, richtig geil. Ja. Also, es ist nach dem Buch von J.R.R. Tolkien.
Tolkien?
Tolkien.
Tolkien.
Mhm. Keen to do something.
Peter
Jackson?
Peter Jackson, ja.
Genau, mit
Elijah Wood.
Mit Sean Astin als Sam. Wir machen jetzt so die Endszenen vom dritten. Sean Astin als Sam. Sean Bean als Boromir. Blanchett als Galadriel. Orlando Bloom. Blom.
Als Lego.
Lass mal. Billy Boyd als Pippin, der übrigens auch den Titelsong zu diesem Film den Titelsong zu Hobbit 1 singt. Also, Dann Ian Holm als Bilbo, Andy Serkis als Gollum, Ian McKellen als Gandalf, Dominic Monaghan als Merry, den man irgendwie nie wieder gesehen hat. John Rhys-Davies als Gimli und Elijah Wood als Frodo.
Mhm.
Ich habe Saruman vergessen. Und Sir...
Was? Was willst du sagen?
Wie heißt man das?
Christopher Lee?
Christopher Lee! Fuck, wieso denke ich jetzt gerade an Sir, Sir? Das ist kein Vorname.
Was ist mit Sauron?
Den interessiert doch keine Sau, den siehst du nie richtig.
Naja.
Selbst das Profilbild von Sala Baker ist Sauron.
Ja. Und der hat, aber der hat ein paar.
Der ist schwarz?
Ja, was dagegen?
Ne, ich hätte nur gedacht, das wäre so ein, weiß nicht, interessant. Ah ja.
Aber guck mal, der ist fast immer nur Stunt-Performer. Der Stuntman. Ja, der macht nur Stunts.
Sieht so lustig aus. So. Captain America 3, Civil War, Stunt-Performer. Ant-Man, Stunt-Performer. Falcon Rising, Stunt-Performer. The Last Ship, alles sind Stunt-Performers. Wirklich nur, okay. Egal, ja. Jedenfalls, also so Story ist so. Der Ring wurde nach Jahrzehnten wiedergefunden durch einen Wink des Schicksals mit Frodo und Bilbo. Beziehungsweise Bilbo hat halt Gollum den Ring geklaut, mehr oder weniger.
Ja, komm, also Herr der Ringe kennt man schon, würde ich sagen. Ja, was findest du dir? Also darf ich mal sagen, meine Kritik anbringen und dann kannst du mir entgegenschmettern.
Genau.
Ich finde den Film
langweilig.
Nein.
Nee, was?
Ich will es anders formulieren.
Scheiße. Doof. Blöd. Kacke.
Nein, schlecht. Relativ langweilig.
Was? Echt, warum?
Es passiert so wenig. Es passiert einfach wirklich wenig, wenn du es dir mal anschaust.
Nein.
Doch, finde ich schon. Beziehungsweise nichts, was wirklich Impact hat, so. So krass Impact.
Es ist halt nicht dieses typische Filmschema, so, okay, das ist unser Setting und dann, pow, da kommt der Twist und also, wow.
Nein,
er rettet es alles wieder und es war, pow, nochmal ein Twist, also, oh mein Gott, wie sollen wir das lösen? Und dann am Ende...
Oh, ja, ist ja okay. Ich weiß, ich sonst mag auch so Filme, die nicht so einen Twist haben.
Ja, aber dort,
aber
gibt es halt keine Twists, sondern es ist einfach so, fuck, die müssen das mal, fuck, wir kriegen es hin, okay, läuft halt hin. Es ist im Endeffekt wirklich ein Roadmovie.
Ja, eben. Und
aber stell dir mal vor, du wärst Frodo.
Fände ich nicht so geil, um ehrlich zu sein.
Ach, deswegen ist es ja das Geile an dem Film, weil der es perfekt beschreibt, dass es total scheiße ist. Dass es total anstrengend und kacke ist und das alles saugefährlich in diesen. Die Welt ist einfach auch geil gemacht. Komm, das musst du schon zugeben. Die Bilder sind schon unglaublich.
Ja, die Bilder sind super.
Und auch die Orks sehen super geil aus.
Ja, schon.
Die sehen schon echt fett aus.
Richtig.
Die Effekte sind super.
Ja.
Vor allem für das Alter. 9/11-Film. Lustigerweise ist die Szene, die fällt mir immer ein. Ganz am Anfang gibt es so eine Szene, wo Gandalf in Bilbos Haus ist und das Hobbit-Haus ist halt, nicht für Menschen ausgelegt und er dreht sich so um, also er stößt halt mit dem Kopf an einen Kronleuchter, hält ihn so fest, okay, gut, nichts kaputt gegangen, dreht sich nach links und schlägt sich brutalst den Kopf an den Dachbalken an. Das Geist ist einfach nicht gespielt, er hat sich halt wirklich brutalst den Kopf angeschlagen und so, BATZ! Oh, es ist so lustig einfach, wenn du es guckst und dann weißt du noch, dass es echt ist. Es ist wie so, ups, die Pannenshow. So, bam, weg. Ne?
Ja.
Und das Lustige war, Peter Jackson hat nach dem Film Andy Serkis, also Gollum und Elijah Wood,
Andy Serkis, ganz viel Respekt für diesen Mann.
Super cooler Typ.
Und der macht das halt mit Gollum wirklich richtig gut.
Mhm.
Der ist
brutal dehnbar, der Typ.
Ja, Andy Serkis
ist super. Der ist total beweglich, richtig krass. Und er sieht halt auch echt ein bisschen aus wie Gollum.
Ja, schon.
Der als Spider-Man mit einem anderen Gesicht.
Aber bei Planet der Affen hat der ja auch wieder hier die Performance gemacht.
Die Affen, genau, ja.
Ja, der ist auch super.
Der ist richtig cool, der Typ.
Oh, so. Das Dschungelbuch wird neu verfilmt. Da spielt der Baloo.
Dann, also da haben sie schon die ersten Techniken mit, Dschungelbuch, die Beschreibung vom Film. An orphaned boy is raised in the wild.
Aber muss sagen, also das ist der Dschungelbuch, der 2017 rauskommt, ja. Und Andy Serkis spielt da doch, also er spielt Baloo und ist aber auch der Director.
Oh, krass.
Ja. Und die Stars sind Benedict Cumberbatch, Christian Bale und Kate Blanchett. Ich will das Dschungelbuch sehen.
Okay,
bitte.
Gut. Ja, saulustig. Der Film, also nochmal zurück zu Herr der Ringe, der wurde ja in Neuseeland zum größten Teil gedreht. Und die Einnahmen durch die Plätze und durch dadurch, dass sie, also es gab, gingen halt sehr viele Credits auch an Neuseeland und die haben halt 200 Millionen Dollar eingenommen dadurch, also das Land.
Ja.
Das
ja.
war so viel Geld, mit dem sie nicht gerechnet haben, dass sie extra einen Minister of Lord of the Rings ernennen mussten, der sich nur um das Geld kümmert, was durch die Herr der Ringe und Hobbit-Filme reinkommt. Das ist nicht geil, ja. Ein Titel. Und was bist du? Ich bin Minister of Lord of the Rings. Das ist doch geil, oder?
Schon.
Fand ich voll cool. Das Lustige ist, John Rhys-Davies, der Gimli spielt, ist ja, also Gimli ist ja der, einer der kleinsten Charaktere, ist glaube ich noch kleiner als die Hobbits.
Mhm.
Das ist der größte am Set gewesen. Der ist sechs Fuß, ein Inch.
Ein Zoll.
Genau. Ja, sechs Fuß, er ist ultra groß einfach, der ist fast 2 Meter. Er ist zwei Meter irgendwas. 2,05 Meter, glaube ich. Und da gibt es so eine Szene, wo Gandalf mit so einer Motte redet. Klingt so ein bisschen behindert, aber er ist halt so ein. Er ist halt so ein. Er kann ja mit Tieren reden.
Er ist 1,85.
Echt? Hä, hey, bei 6? Ein ja, Fuß 6. sind ungefähr ein Drittel.
Ja, Meter. Aber das sind 1,85 Meter.
Okay, gut. Aber er ist trotzdem der größte am Set gewesen. Und zwar von allen. Komisch eigentlich.
1,85 ist gar nicht so riesig.
Stefan ist 2,05 Meter.
Ja.
Der ist 18. Naja, egal. So, jedenfalls, die Motte mit der Szene wurde halt extra gezüchtet, damit Gandalf mit ihr reden kann. Das klingt ein bisschen komisch, aber sie ist halt kurz vor der Szene geschlüpft, dann hat er sie freigelassen und sie ist direkt, nachdem sie aus dem Bild ist, sofort wieder gestorben. Die hat irgendwie nur 20 Minuten gelebt. Aber dafür hat sie ein echt erfülltes Leben gehabt. Sie hat mit einem unechten Zauberer geredet.
Ja.
In 200 Metern Höhe auf der Spitze eines Turms und ist gestorben.
Nettes Leben.
Aber ich fand den Film wirklich super. Ich gucke den total gerne. Ich glaube, ich gucke mir den nachher noch an.
Okay.
Ich finde den super.
Okay. Cool.
Das war's dann. Wow, wir haben es geschafft. Yay. Wow.
Jetzt sollten wir noch.
Super weil, gut heute.
Wir sollten ein Outro machen. Selber jetzt. Wir verabschieden uns. Das war's mit uns. Wir haben Facebook. Wir haben eine Webseite
www.dorfkino-podcast.de. Dass wir dann ein cooles Outro haben, weil ich will es nicht so Stand-up-Dings. Wir müssen es schon zusammenschneiden mit verschiedenen Layern und Krams.
Ja, dann nehmen wir das nochmal extra auf und machen jetzt so ein Stand-Up-Outro, okay?
Dorfkino.
Dorfkino. Es ist vorbei.
Das ist wirklich peinlich, sorry, aber das geht nicht. Wir müssen irgendwas Cooles nehmen.
Okay.
Okay, wir machen es so. Hast du gerade, wir nehmen meine Notizen so und schreiben. Du schreibst 3 Worte auf. Ich schreibe 3 Worte auf.
Okay.
Und wir müssen die benutzen und wir machen Reime. Wir machen
ein Live-Rap.
Okay. Du schreibst 3 Worte auf.
Übrigens jetzt nicht
von Dingen, die du cool findest. Ja, ja. Ich mache die ganze Zeit so lü im Hintergrund, damit man weiß, dass es nicht geschnitten ist.
Nein, brauchst du nicht. Wir tun. Nein, hör auf. Einfach Dinge, die ich cool finde.
3 Wörter von Sachen, die cool sind. Aha, was schreibt er da? Er schreibt.
Ich bin ein einfallsloser Sack.
Das Coolste auf der Welt ist ein Vogelmann. Dann noch. Batman, Alter. Batman. Kannst du mal irgendwas. Man noch vielleicht. Birdman, Batman, Bateman. Das könnte unser Titel sein. Birdman, Batman, Bateman.
Es kommen immer 2 Sachen davon vor, ja. Und Batman jetzt am Ende. Warte, ich brauch was Drittes, was cool ist. Ja,
Penisse.
Schreib du noch was auf.
Okay.
Ja,
kein Oder wenn Shit. Ich nehme irgendwas, was zu deinem Zeug nicht passt, dann passt es. Laser.
Alter, schreib doch mit der Spitze. Ich kann keinen Stift bedienen.
Dichtungsringe.
Was?
Und.
Oh, ich hab sogar
noch. Komm, was machen wir. Wir nehmen mal Sperma.
Wow, wirklich. Das Niveau sinkt schon wieder.
Was?
Warte.
Das Niveau war so hoch wie noch nie.
Mein Penis.
Hearthstone, okay. Okay. Michael Keaton spielt den Birdman.
Und Christian Bale spielt Batman.
Das muss die nächste Zeit. Wir müssen...
So. Ein Dichtungsring ist ziemlich dicht. Der lässt nicht mal
Sperma durch Laserstone.
Oh Gott, okay, nochmal. Wir müssen anders anfangen. Ja, okay. Muss schon sich reimen.
Kennst du Eduard Laser von der Sendung Game One?
Ja, Game One ist ziemlich cool. Michael Keaton spielt Batman.
Okay, mal ein Kreuzraum. Okay. Wusstest du, dass Michael Keaton in Batman auch fliegen kann?
So wie Batman.
Nein? Hä? Kennst du Reimschemata? Ja. So. Ich hatte den A-Reim, du hast einen B-Reim gemacht. Dann habe ich wieder einen B-Reim gemacht, damit wir einen umarmenden Reim haben. Und du machst noch einen B-Reim.
Das war Kreuzschema gesagt. Warum machst du denn einen umarmenden Reim draus?
Weil ich gerade Scheiße geredet habe. Was soll das denn? Es gibt keinen Reim, der A-B-B-B ist. So, okay. Wir müssen uns ein cooles neues Reimschema überlegen. A-B-A-B haben wir schon. A-B-B-A haben wir schon. Okay, A-B-A-B-C-C. A-B-C-C-B-A. A-B-B-B. A-B-B-B, das ist das neue C. Ey, wir lassen es jetzt, das funktioniert doch nicht.
Das ist das beste Ende einer Dorfkino-Episode ever.
A-B-B-B.
Da habe ich einfach mal den Stift gedroppt.
Ich muss pinkeln. Echt jetzt, ich muss...
Okay, hört beim Gehirnsturm rein. Unserem Laber-Podcast.
Den machen wir noch.
Jetzt?
Okay, können wir machen.
Ich muss eigentlich noch Dinge tun. Nee, wirklich.
Wie lange?
Ach, weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht so zeitlich direkt eingegrenzt.
Kannst du sie dann nach hinten verschieben? Ich habe bis 8:30 Zeit.
Bis 8:30? Nee, ich kann bis 8 Dinge verschieben.
Dann freut euch gleich auf eine Dreiviertelstunde Bullshit labern. Egal, wir müssen jetzt beenden, damit ja, dann cool ist.
Gehirnsturm, unser neuer Podcast, wo wir nur Bullshit labern. Genau. Das ist eigentlich wie Dorfkino ohne Filme.
Ja, genau. Also wir reden wirklich nur über Müll, falls es euch interessiert. Falls ihr lustige Sachen und Theorien hören wollt.
Weißt du, mit welchem Müll ich anfange? Nee, Restmüll. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Warte ganz kurz, ich muss nur einmal machen. Guck mal meinem YouTube-Kanal rein.
Ja, total, ich habe noch einen Gaming-Podcast, pixelstammtisch.de.
Eigentlich sind wir wie so Huren beim Strich, die ihren Rock hochziehen. So, Leute, guckt bei uns rein.
Ja.
Guckt bei uns rein.
Hört auch bei der nächsten Episode rein. Dorfkino Nummer 10. Seid dabei.
Ja, und jetzt dann bei Gehirnsturm.
Endlich mal. Tschüss.